Medien sind ein Bestandteil von all unserem Leben geworden. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht mit Medien zu tun hat, insbesondere mit den elektronischen Medien. Und die haben wir bei der Arbeit, die haben wir in der Schule, im Studium, in der Freizeit. Überall spielen die eine Rolle. Und das fordert uns natürlich heraus, weil es ein großer Teil unseres Lebens betrifft, also rein zeitmäßig, manchmal auch finanziell, manchmal mit dem Engagement dabei. Und da müssen wir sehen, wie wir das richtig einordnen können. Es gibt dann Menschen, die sehr skeptisch stehen, neuen Medien gegenüberstehen und manche, die darüber ganz begeistert sind. Ich möchte erst einmal mit einer Bibelstelle beginnen, die vorzulesen, wobei hier ganz offensichtlich ist, natürlich steht da nichts über das Smartphone drin und auch nichts über das Internet drin, denn das gab es ja zu biblischen Zeiten noch gar nicht. Aber ich glaube, dass an dieser Stelle einige Grundprinzipien erwähnt werden, die dann für unser Leben auch eine Rolle spielen. Und zwar, ich lese aus Jakobus Kapitel 3 ab Vers 1. Jakobus Kapitel 3 ab Vers 1. Also wie gesagt, hier geht es nicht direkt um Medien, aber indirekt, glaube ich, sind hier einige Prinzipien, die für unseren Umgang mit Medien eine wichtige Rolle spielen. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe auch, die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von ganz kleinen Steuerrudern gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an, und die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch die Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Soweit. Also ganz offensichtlich, hier geht es um die Zunge. Wenn wir als Christen das lesen, dann wissen wir sofort, was damit gemeint ist. Erstmal, der Begriff Zunge meint ja unser Organ, was wir da im Mund haben. Und das hier ist mit nicht unbedingt gemeint. In der zweiten Bedeutung, wenn wir jetzt im griechischen Lexikon nachschauen, dann meint das erstmal Zunge, die Zunge im Mund. Und zum zweiten meint es unsere Sprache, also wenn wir reden und sprechen. Und genau darum geht es hier. Hier soll gesagt werden, dass wir mit dem, was wir sagen, mit unserem Mund, mit unseren Worten, mit unseren Reden, sehr viel beeinflussen. Obwohl es äußerlich erstmal vollkommen harmlos aussieht. Da werden dann ja Vergleiche gemacht. Jakobus macht das und sagt, manchmal sind gerade die scheinbar kleinen Dinge die entscheidenden. Also er sagt, das ist ein riesiger Wald und jetzt sagt er jemand, oh, jetzt musst du den Wald fällen. Und das geht ganz schön schwierig. Wenn du dann anfängst mit der Säge und mit dem Beil, dann dauert das ziemlich lange. Und dann sagt er, aber es genügt manchmal eine kleine Flamme, irgendwo ein kleines Feuerchen. Und zack, der ganze Wald ist abgebrannt. Und dann sagt er, genauso ist das eben auch mit dem Pferd. Da hast du ein riesengroßes Pferd. Und wenn du da drin sitzt, da ist nur so ein kleiner Zügel, so im Mund, so ein, also des Pferdes, im Maul des Pferdes, so ein kleines Metallstück. Und dann ziehst du daran und dann läuft das Pferd dahin, wo du es willst. Und da vergleicht das Jakobus damit und sagt, genauso ist das auch mit unserem Reden. Und das, was Jakobus besonders kritisiert, ist, dass wir mit unserem Reden, mit unserem Mund eben ganz unterschiedlich umgehen. Da sagt er, auf der einen Seite loben wir Gott, ich könnte jetzt auch sagen, auf der einen Seite sind wir fromm und auf der anderen Seite mit demselben Mund sündigen wir und machen falsche Dinge. Und jetzt ist die Frage, ist der Mund, ist das Reden deshalb schlecht? Manche Leute sagen das so. Da gibt es ja das deutsche Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das drückt das ja scheinbar aus. Also redest du, kannst du viel Unsinn reden und das stimmt auch. Allerdings dieses Sprichwort ist nicht biblisch. Denn manchmal ist Schweigen Sünde, dann wenn du etwas sagen solltest. Beispielsweise dein Nachbar, der ist offen für den Glauben und du sagst ihm nichts. Dann bist du sündig, wenn du nichts sagst und du könntest es sagen. Oder ein anderer Nachbar oder jemand in der Gemeinde lebt in schwerer Sünde und du weißt davon und du sagst nichts. Dann bist du mitschuldig an dem, was da passiert. In der Bibel ist manchmal Schweigen auch Sünde. Manchmal ist Reden aber auch Sünde. Und da merken wir, es wird jetzt schwierig. Also für diejenigen von uns, die, wie man so deutsch sagt, auf den Mund gefallen sind, also das heißt, die nicht so gerne reden, die würden ja sonst zufrieden sein. Die sagen, ich bin ohne Sünde, ich rede nie. Auch nicht, nein, dann sündigst du auch. Vielleicht solltest du deine Kinder manchmal mehr ermahnen oder ermutigen oder andere. Und also nicht reden ist keine Antwort, sondern wir müssen reden und wir sollen reden. Nur wenn wir reden, kommt es darauf an, wie reden wir, was reden wir. Das, was Jakobus hier kritisiert, ist eben diese Zwiespältigkeit, diese Doppelbödigkeit, vielleicht manchmal sogar Heuchelei, die wir mit dem Reden haben. Wir sagen Dinge und meinen sie ganz anders. Oder wir sagen etwas, was im Einklang mit dem Wort Gottes ist, und dann sagen wir danach etwas, was gar nicht im Einklang mit dem Wort Gottes ist. Und das hat ja gleich in doppelter Hinsicht mit den Medien zu tun. Erstmal hat es mit den Medien zu tun, die Medien sind ja eigentlich eine Verlängerung unserer Worte. Also Verlängerung meine ich damit ein Werkzeug, mit dem wir unsere Worte transportieren. Alle Medien sind das. Denn was Medien ja letztendlich machen, sie transportieren Informationen von einem Sender zu einem Empfänger. Also das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, ist es ja aber gar nicht. Das ist ja bei allen Medien so. Da ist irgendein Journalist, der will uns etwas weitergeben und also schreibt er das auf und das wird in der Zeitung gedruckt. Dann lesen wir das. Der könnte es uns auch direkt sagen. Nur natürlich kann er nicht direkt zu 1 Million Menschen sprechen. Aber 1 Million Menschen können das lesen. Oder da ist ein anderer Journalist, der tritt im Fernsehen auf. Und dann sehen da meinetwegen 2 Millionen Menschen zu. Wenn wir mit 2 Millionen Menschen da sitzen würden, dann würde gar keiner mehr was verstehen. Im Fernsehen geht das. Oder im Radio. Oder im Internet. Also das heißt, eigentlich sind die Medien nur eine Verlängerung unseres Sprechens. Wir sprechen und da schreiben wir auf oder wir sprechen und man filmt das und dann wird es irgendwo ausgestrahlt. Und insofern sind diese Ermahnungen von Jakobus über das Reden treffen ja in genau derselben Weise für unseren Umgang mit dem Sprechen zu. Denn bei den Medien sind wir entweder Hörer, ein anderer spricht zu uns und dann kommt es darauf an, wie hören wir und was machen wir mit dem Gehörten, oder wir sind dann diejenigen, die reden. Und dann werden die Medien benutzt, um das, was wir reden, weiterzutragen. Und da sind dann diese Herausforderungen, wie gehen wir damit um? Jetzt kannst du mit den Medien umgehen und aus einer Quelle kommt Gutes und Böses. Du kannst das Internet benutzen zum Segen und du kannst das Internet nutzen zum Fluch. Denn das Instrument selbst, das ist erstmal neutral. Kein technisches Gerät wird dir erstmal schaden, wenn du es nicht missbrauchst. Das ist ja klar. Das wissen wir alle, mit dem Auto kannst du zum Gottesdienst fahren oder du kannst deinen Nachbarn über den Haufen fahren. Das eine wäre gut, ne? Du gehst zum Gottesdienst, hörst das Wort Gottes, den Nachbarn überfahren, weil er dich geärgert hat, das ist Sünde, falsch. Das ist dasselbe Auto. Ist das Auto daran schuld? Nein, sondern du, der das Auto fährt. Du kannst im Internet dir Predigten herunterladen und jetzt gehen wir mal auf gute Predigten und dann hörst du die im Alltag an, beim Garten umgraben oder beim Spazierengehen und das erbaut dich und du kommst voran. Du kannst aber auch im Internet irgendwelche sektierisches Zeug runterladen oder irgendwelche Gewaltexzesse dir anschauen und sie machen dich innerlich kaputt und ziehen dich von Gott weg. Es ist derselbe Computer, es ist derselbe Internet, was du benutzt und es kann genau wie hier stehen, aus ein und derselben Quelle kommt Bitteres und Böses. Und jetzt kommt es darauf an, das soll doch nicht so sein, meine lieben Brüder, schreibt der Jakobus hier. Und genau das gilt auch dafür. Die Medien an sich sind meistens nicht das Problem, sondern wie du mit den Medien umgehst, das ist das entscheidende Problem. Und daran wird sich das meiste sehen, ist es gut oder ist es schlecht. Und das möchte ich jetzt an einigen Beispielen auch durchgehen und da zuerst einmal auf einige Punkte hinweisen, wo das Internet oder die Medien allgemein positiv sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es gibt hier heute Abend einige Leute, die kommen schon zu dem Vortrag und die sagen, na jetzt endlich einmal wird uns gesagt, wie schlimm die Medien sind. Und das kommt auch noch. Also falls ihr das hören wollt, bleibt bis zum Ende, da kommt das dann noch. Aber erst einmal möchte ich euch auch sagen, seht das Ganze nicht zu einseitig, sondern Medien und Mediengebrauch ist erst einmal auch sehr, sehr positiv. Und wir können alle sehr, sehr froh sein, dass wir heute diese Medien haben, von denen unsere Vorväter nur geträumt haben. Ich kann euch ein paar Beispiele nennen. Ein Beispiel, ihr seid doch wahrscheinlich als Christen alle für Mission, gehe ich davon aus. Wir können heute so super toll mit Missionaren Kontakt halten, wir können denen schreiben, innerhalb von 2-3 Sekunden kommt dein Brief an und wieder zurück. Das gab es in früheren Generationen nie. Also ich habe mich ja mit Geschichte auseinandergesetzt, da gibt es dann Missionsgeschichte, deutsche Missionare, die im 17. Jahrhundert nach Indien ausgewandert sind. Und da gibt es einige Beispiele, die haben dann eine schwere Krankheit gehabt und dann haben sie einen Brief nach Deutschland geschrieben. Der Brief ist nach einem Dreivierteljahr angekommen und in der Zwischenzeit war der Missionar schon tot. Ja, weil eben so viel Zeit dazwischen war. Und heute können wir ganz schnell reagieren. Wir können uns ganz schnell informieren. Oder nehmen wir andere Beispiele, jetzt geht es ja nicht nur darum, dass wir Missionare unterstützen oder ihnen schreiben, sondern vielleicht Freundschaften pflegen. Da ist jemand bei euch aus der Gemeinde, der hat geheiratet und ist, was weiß ich, nach Stuttgart gezogen. Das war früher immer recht kompliziert, Kontakt aufzubauen. Heute kannst du durch moderne Medien das ganz leicht machen. Du nimmst dein Handy, dein Smartphone, rufst an und zack, schon bist du da und es kostet fast nichts. Heute gibt es ja, die meisten haben so eine Flat, nicht? Das heißt so eine Sache, da musst du nur einmal im Monat bezahlen und dann kannst du anrufen, wie lange du willst. Oder du kannst ein Bild hinschreiben. Hier in der Gemeinde, was wir heute Abend machen, da ist einer, der nimmt sein Handy raus, macht ein Bild und schickt das nach Stuttgart zu den Freunden und die können gleich sehen, ah, so lief das da. Das haben die da und dort gemacht. Das ist eine ganz wunderbare, schöne Sache. Ich erinnere mich da an jemanden bei uns in der Gemeinde, der war für ein Jahr von seiner Firma nach China geschickt worden. Die haben dort eine neue Fabrik eröffnet und die sollte er begleiten. Und dann war der ein Jahr nicht in der Gemeinde. Und klar, in China gibt es auch Gemeinden, aber das ist irgendwie doch was anderes. Das sind ja nicht die Geschwister von hier. Und Deutsch reden die meistens auch nicht. Und dann hat er sich im Internet immer angeschaut, wie wir Gottesdienst gefeiert haben. Haben wir extra dafür aufgenommen und er konnte das sehen. Der war richtig froh, dass er diesen Kontakt über ein Jahr gehabt hat und dann zwischendurch noch per E-Mail ausgetauscht. Und dann war das für ihn nicht genauso, als ob er mit uns lebte, aber es war zumindest viel, viel besser, als wenn er für ein Jahr nichts hören, nichts sehen, gar nichts mitbekommen. Sondern er hatte den Eindruck, stark mit dabei zu sein. Das ist doch eine ganz tolle Sache, wo wir das Internet oder die modernen Medien benutzen können. Oder wir können uns heute über viele Dinge informieren, was früher viel, viel schwieriger war. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Indien gewesen ist. Wahrscheinlich wenige. Also ich war schon mal da, einige von euch vielleicht auch. Aber mit Indien werdet ihr etwas anfangen können. Und wenn ihr nichts anfangen könnt, dann geht ihr ins Internet und gebt da bei der Suchmaschine ein Indien und Bilder. Und hast so lauter Bilder von Indien, wie die Leute da gelebt, wie sie leben, wie sie aussehen, wie die Häuser sind, was sie essen. Kannst du alles da dir anschauen. Das ist doch genial. Wir können heute aus der ganzen Welt uns Informationen beschaffen, ganz schnell, um zu sehen, wie Leute in anderen Ländern leben und denken und fühlen und was da abläuft. Das ist erstmal was ganz Positives. Manchmal hilft uns das Internet sogar ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dann wollt ihr zu Hause ausmisten. Und da habt ihr eine ganze Menge Sachen, die braucht ihr nicht mehr. Ja, was macht man jetzt? Früher musstest du irgendeinen Flohmarkt suchen und das war dann schon ziemlich mühsam, musstest Gebühr bezahlen, wenn es regnete, kam auch niemand. Und da mussten auch gerade die Leute kommen, die deine Sachen kaufen wollen und mühsame Sache. Heute gehst du ins Internet mit einem schönen paar Bildern, du machst das auf einige Internetseiten, die es da gibt und dann rufen die Leute an und sie holen es ab oder du verschickst es da und umgekehrt kannst du Sachen suchen. Also ich mache das regelmäßig, denke ich mir, warum muss ich die Sachen neu kaufen? Dann suche ich da im Internet oder gibt es gebrauchte Sachen und die kosten nur die Hälfte und sind noch genauso gut. Das ist doch super toll, das können wir heute machen, das gab es früher so nicht. Ich sage einige vielleicht, ja, das gab es doch in der Zeitung. Ja, Zeitung viel komplizierter, du konntest da keine Bilder machen, nicht solche ausführlichen Beschreibungen und die Zeitung war nur aus der direkten Region und so und hier hast du im weiteren, größeren Umfeld, da kannst du suchen und Sachen kaufen und verkaufen. Oder hast du mal Probleme mit deinem Auto? Vielleicht steckst du es einfach in die Werkstatt, ist auch gut. Vielleicht bist du einer, der gerne selbst mal ein bisschen rumschraubt. Und wenn du dich nicht hundertprozentig gut auskennst, dann empfehle ich dir, geh da zu YouTube und schau dir an. Da steht alles drin, was du mit deinem Auto machen kannst. Irgendwas muss gemacht werden, gib es ein und du hast ein kleines Filmchen, da zeigt dir jemand ganz genau, wie du das machen musst. Also vor einiger Zeit hatte eine unserer Töchter Probleme gehabt. Und zwar, sie hat eine eigene Wohnung. Und dann, als sie nach draußen gegangen, wollte mit jemandem sprechen. Und die Wohnungstür fiel zu. Und wie es so ist, der Schlüssel war dringend. Und die Wohnungstür war zu. Und dann hatte sie angerufen. Und wir wussten jetzt auch nicht direkt, was wir helfen konnten. Aber also wenn ein junger Mensch den Schlüssel verliert, das Handy verliert er nicht. Das hatte sie natürlich dann dabei, ne? Also hat sie beim Handy eingegeben, bei YouTube, was mache ich, wenn die Tür zugeschlagen ist? Und dann war da ein kleines Filmchen, da stand, wie du so mit einer Plastikkarte deine Tür öffnen kannst. Und dann hat sie das gemacht und hat geklappt. Kein Geld für den Schlüsseldienst bezahlt. Also ich habe ihr natürlich gesagt, Eva, das gilt AGs, darfst du aber nur bei deiner Tür machen, nicht bei einer anderen. Also nicht hier übernehmen. Soweit ich das weiß, hat sie das auch nicht gemacht. Das ist doch eine super tolle Möglichkeit. Also da kannst du mit so einer Plastikkarte, bei manchen Türen geht das, so dazwischen gehen und dann hochziehen und dann geht der Schnapper auf. Und also wenn sie nicht abgeschlossen ist natürlich, das war ja nur zugefallen. Und dann ging das. Das ist doch toll. Da können wir praktische Hilfe erfahren, gerade in Situationen, wo wir da nicht mehr weiter wissen. Super. Oder jede Woche wenden sich Menschen an mich mit seelsorgerlichen Fragen, die irgendwo meine Meinung dazu hören wollen. Das wäre früher so gar nicht möglich gewesen. Wenn ich mir vorstelle, das sollte ich alles per Briefverkehr machen, das wäre richtig aufwendig und teuer. Wie viel kostet jeder Brief, den du verschickst? Und wie viel Arbeit ist das? Erstmal ausdrucken und dann einpacken und zur Post gehen und so weiter. Und hier geht das innerhalb von ein paar Minuten. Du gibst die Antwort und zack, drückst auf den Knopf und dann verschickst du die Sachen. Das ist doch super toll. Auch für die Seelsorge ist das viel einfacher. Für die Mission ist das einfacher. Wir können über die modernen Medien in Länder missionieren, in denen es offiziell verboten ist zu missionieren. Es gibt beispielsweise christliche Radiosender in Ägypten, die auf Arabisch senden und das in Ländern, in denen strengstens verboten ist, überhaupt eine Bibel zu besitzen. Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter. Da darfst du nicht mal die Bibel haben. Aber junge Leute sehen diesen Fernsehsender. Oder sie gehen ins Internet und diskutieren mit Christen aus dem Westen über Glaubensfragen, was im Land streng verboten ist. Das ist doch super toll, dass wir so etwas nutzen können, wenn wir einen richtigen Blick dafür haben, um Menschen weiterzuhelfen, das Evangelium zu verkündigen in Ländern, in denen sie sonst das Evangelium nicht hören würden. Das finde ich eine gute Sache. Darüber hinaus ist es so, dass ihr das ja auch benutzen könnt, um ganz persönlich Zeugnis vom Glauben zu geben oder anderen Menschen zu ermutigen. Beispiele dafür sind solche sozialen Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook. Das kann man ja ganz positiv benutzen. Ich versuche das zum Beispiel zu machen, dass ich so ein- bis zweimal in der Woche irgendwie einen Kommentar zum Zeitgeschehen, eine geistliche Anregung oder so etwas schreibe. Und viele Leute lesen sich das hinterher durch und sind da in ihrem Alltag informiert oder ermutigt. Und das wäre viel komplizierter, würde ich Ihnen das alles erzählen wollen oder jeden anrufen oder jedem Brief schreiben. Das geht so viel, viel einfacher. Ich mache es auch immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass ich dann bei Facebook schreibe, so jetzt bin ich an dem und dem Ort und wenn ihr wollt, dann kommt doch vorbei und besucht das mal. Und ab und zu kommen dann Leute kurz entschlossen und sagen, ach, da ist jetzt da in der Nähe, das Thema interessiert mich auch, komme ich mal dahin. Und das ist doch eine positive Sache und so können wir diese sozialen Netzwerke benutzen. Soziale Netzwerke können wir auch benutzen, zum Beispiel, dass ihr Älteren wisst, was die Jüngeren so denken und tun. Schaut euch einfach mal die Seiten von euren Enkeln oder Kindern an und plötzlich merkt ihr, dass da manchmal Sachen sind, von denen ihr gar nichts wusstet. Und manchmal, dann könnt ihr einen Kommentar abgeben. Könnt ihr entweder sagen, ach, das ist ja toll. Oder ihr könnt mal was Ermutigendes sagen. Oder da sagt einer, jetzt treffe ich mich mit meinen Freunden. Dann kannst du sagen, schön, ich wünsche dir einen schönen Abend oder sonst irgendwas. Also das heißt, ihr könnt da viel direkter drauf reagieren, als wenn ihr bis zum nächsten Sonntag zum Kaffeetrinken wartet. Und manchmal ist das Kaffeetrinken etwas formal, dann reden die sowieso nicht so offen wie auf Facebook. Und wenn ihr noch mehr mitbekommen wollt, wie sie denken und was sie tun, dann schaut euch das an. Natürlich solltet ihr auch nicht hinterher zu viel rumschimpfen, nicht? Weil dann sperren die irgendwie den Zugang. Dann sagen sie, nee, die will ich aber nicht mehr auf meiner Seite haben oder so. Das machen sie dann manchmal auch. Aber das braucht ihr auch nicht. Ihr könnt euch das durchlesen. Ihr könnt mal einen kleinen Kommentar geben, mal ein ermutigendes Wort oder was weiß ich, ein Bibelvers. Oder mal habt ihr irgendwo einen schönen Film gesehen und den stellt ihr da rein und die könnt ihr dann anschauen oder solche Sachen. Und ich erlebe, dass ich durch das Internet mit vielen Menschen ins Gespräch komme, nicht nur denen, die gläubig sind, um ihnen praktisch in ihrem Leben oder seelsorgerlich weiterzuhelfen, sondern auch mit vollkommen nicht gläubigen Menschen. Das finde ich einmal durch Facebook, aber zum Beispiel, das mache ich auch, über YouTube. YouTube ist das größte Videoportal im Internet. Das heißt, es ist eine Seite, auf der es Millionen von kleinen Filmen. Und von den Millionen sind ein paar wenige auch von mir. Und die benutze ich, um dann Leute zum Nachdenken zu bringen, die nie in eine Gemeinde gehen würden, aber die sich für geistliche Fragen interessieren. Wenn heute ein junger Mensch irgendetwas sucht, eben sei es, wie repariere ich mein Auto oder wie finde ich Gott, das ist für ihn dasselbe erstmal, also von der Fragestellung her, dann gibt er das ein und sieht, ist da ein YouTube-Film dafür. Und dann sieht er sich das an. Und entweder ärgert er sich oder denkt darüber nach oder manchmal bewirkt das auch positiv etwas. Und zwischenzeitlich ist das eine ganz wichtige Stelle, an der wir präsent sein sollten, um Menschen gute Inhalte zu vermitteln, die mit dem Glauben zu tun haben. Und wir müssen daran denken, bei solchen Seiten wie YouTube sind jeden Tag Millionen von Menschen, die auf der Suche sind. Und ich habe durch die Jahre erlebt, dass ich einigen Menschen dabei weiterhelfen konnte, weil Gott es gebraucht hat. Ich erinnere mich an Leute, die mir dann hinterher geschrieben haben oder gesagt haben, ja Michael, dein YouTube-Video war der erste Anstoß dazu, dass ich eine Gemeinde besucht habe und heute gläubig bin. Das ist doch toll, nicht? Also ein Mensch, der einfach so auf der Suche ist und da rumsurft und dann stößt er auf das und dann merkt er, das spricht mich an, das überzeugt mich. Ein Mensch, der nie per Einladung bei euch in die Gemeinde kommen würde, weil das ist für ihn so weit entfernt, also im Inneren, der hat da so wenig mit zu tun, aber mit dem Internet hat er jeden Tag zu tun. Und das ist für ihn gar keine Hemmschwelle. Und da müssen wir präsent sein, um auch auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Und wir werden merken, manchmal erreichen wir da Leute, die wir durch keinen anderen Weg erreichen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ihr werdet, wir als Gemeinde haben beispielsweise, ihr habt das hier auch, eine Internetseite, wo eure Gemeinde vorgestellt wird. Wir haben es in den letzten Jahren mehrfach erlebt, dass Leute unsere Gemeinde besucht haben über die Internetseite. Also ich meine, die sind gekommen, weil sie die Internetseite gefunden haben. Das waren jetzt weniger Leute, die nicht gläubig gewesen sind, sondern Gläubige, die zum Beispiel in Urlaub in Detmold waren. Sie sind im Urlaub in Detmold und denken sich, am Sonntag will ich ja irgendwo in die Gemeinde. Ja, und wie findest du raus, wo du hingehst? Entweder kennst du da schon jemanden, und wenn du keinen kennst, gehst du ins Internet, gibst dann Gemeinde ein, schaust dir, was das für welche sind und besuchst sie. Wir haben aber sogar schon Leute, die sind Gemeindeglieder geworden dadurch. Da ist jemand, der zieht um nach Detmold und ist gläubig. Und dann sucht er sich eine Gemeinde. Wo sucht er zuerst? Im Internet. Also das heißt, auch das kann durchaus eine Hilfe sein, dass wir Menschen eine Hilfestellung geben. Da ist jemand, der macht eine Kur hier, der ist auf Montage hier in der Nähe, der ist in Urlaub gerade in der Nähe und er findet keine Gemeinde, weil woher soll man die denn kennen? Man kann ja natürlich die ganze Stadt fahren und dann irgendwo schauen, wo eine ist. Also suchst du dabei im Internet. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit für uns selbst, uns zu informieren, aber eben genauso auch für den anderen Informationen zu bekommen und da etwas mitzunehmen. Und dann gibt es natürlich für ganz viele geistliche Dinge im Internet gute Hilfen für uns. Wir sind ja nicht nur die, die etwas geben, wir sind ja auch im Internet die, die etwas bekommen können. So gibt es zum Beispiel Internetseiten, wo du hunderte von Predigten dir anhören kannst und auch gute. Also zum Beispiel die Seite Sermon Online. Das ist so eine Seite, kann man empfehlen. Da hast du ganz viele Predigten von guten Predigern und du kannst dir das entweder direkt am Internet anhören oder in deinem Smartphone anhören oder auf dem MP3-Player. Du kannst das dir von deinen Kindern oder Enkeln auf eine CD brennen lassen und das dann im CD-Player anhören. Und das ist ganz, also wenn man es einmal kennt, ist es relativ einfach und kostet eben nichts zusätzlich. Und das ist eine gute Möglichkeit. Viele unserer Bibelschüler tun das. Die sehe ich dann, sind sie irgendwie beim Klo putzen oder beim Unkraut ausraufen. Und dann sind sie dabei, haben eben einen MP3-Player oder eben ihr Smartphone und hören eben eine Predigt an. Ich sage, das ist doch super, das ist doch toll. Die nutzen sogar diese Zeit noch für geistlichen Input, um da geistlich weiter voranzukommen. Das ist schön. Also das heißt, wir können das nutzen. Oder wenn du heute irgendwelche Bibelverse suchst oder verschiedene Bibelübersetzungen vergleichen willst, dann würde ich sagen, schau im Internet mal nach Bibleserver, nennt sich das. Da kannst du dann unter 10 verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen genau mal vergleichen. Oh, der Vers sieht das so aus, der sieht so aus, der sieht so aus. Du kannst nach bestimmten Begriffen suchen, so wie in einer Konkordanz, wie man das früher im Buch gehabt hat, aber noch viel schneller. Und das ist eine gute Sache. Ganz schnelles, einfaches Medium. Oder es gibt dann auf dem Smartphone so eine App, nennt sich das, Applikation auf Deutsch, oder eben ein kleines Programm. Und das Programm kannst du umsonst runterladen und dann hast du auf deinem Smartphone eine Bibel. Und wenn du die mal nicht dabei hast und willst was in der Bibel lesen, weil du gerade beim Arzt wartest, dann kannst du diese App öffnen und dann hast du da den Bibeltext und kannst drin lesen. Und die meisten dieser Bibelübersetzungen, die du runterladen kannst, kosten nicht mal was. Das ist doch eine super tolle Gelegenheit, die wir haben, wo wir diese Sachen auch für uns nutzen können. Also, das war jetzt bewusst eine Aufforderung dafür, die positiven Seiten der neuen Medien zu nutzen. Und letztendlich ist bei den Medien ist es gleich. Wir können Zeitung lesen, wir können eine Zeitschrift lesen, wir können ein Buch lesen, wir können Internet nutzen. Es kommt darauf an, was du dir anschaust. Und hier gibt es viele positive Sachen. Es gibt positive Bücher, positive Zeitschriften, positive Angebote im Internet. Und wir können das Internet benutzen, um selbst unseren Glauben weiterzugeben. Und das auf eine sehr einfache und gute Art und Weise. Wenn man einmal eingeführt ist dabei, geht das relativ einfach und kostet kaum etwas. Also du kannst da mit Leuten kommunizieren, du kannst deine eigenen Gedanken formulieren und es kostet kaum etwas. Das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Und da sollten wir Gott dankbar dafür sein. Das ist jetzt eine Herausforderung im positiven Sinne. Nutzt das, seid offen dafür, wenn ihr euch informieren wollt und auch wenn ihr andere ermutigen wollt. Seht, was läuft so in der Umgebung, wenn ihr es zum Gebet nutzen wollt, um zu sehen, wie geht es Christen in anderen Ländern, wenn ihr eure Missionare ermutigen wollt oder solche Sachen. Also man kann das auf vielfältigen Ebenen nutzen zur Information und um dann auch etwas weiterzugeben, was einem wichtig ist. Und dann gibt es natürlich die modernen Medien, die Probleme aufwerfen und die Schwierigkeiten hervorrufen. Und damit werden wir auch konfrontiert sein. Und das ist auf verschiedenen Ebenen der Fall. Einmal ist es so, dass die modernen Medien dazu einladen, dass Menschen in einer doppelten Welt leben. Und das sollten wir als Christen gerade nicht. Unser Ja ein Ja, unser Nein ein Nein, alles andere vom Übel oder wie wir hier gelesen haben, aus unserem Mund soll nicht Böses und Gutes kommen, sondern es gibt im Internet die Versuchung, etwas vorzuspielen, weil du es so leicht vorspielen kannst. Zum Beispiel, dann bist du wieder bei Facebook und dann hat jeder bei Facebook so ein Foto von sich. Ja, kaum einer, der will jetzt ein Foto, wo er hässlich drauf aussieht. Aber was ist, wenn du hässlich aussiehst? Ja, dann hast du Pech gehabt. Nein, du hast ein Bildbearbeitungsprogramm und plötzlich alle Falten weg, die grauen Haare weg und plötzlich siehst du, wo du eigentlich 70 bist, aus wie eine 20-Jährige. Und dann stellst du das da rein, sagst, das bin ich. Aber das ist ja biblisch eigentlich problematisch, ne? Denn das ist ja eine Lüge, so bist du ja gar nicht. Ja, manche machen das nicht so krass, sondern werden nur die Pickel ein bisschen dunklere Hautfarbe, ein bisschen leuchtendere Augen, ein bisschen Haar, sowas kann man ja ganz schnell machen. Und hier kommen wir schnell zu der Grenze, wo wir heucheln oder lügen. Denn wir geben vor, so zu sein, wir sind gar nicht so. Und genauso müssen wir dann auch aufpassen, wenn wir unsere Meinung äußern. Im Internet kommt es ganz schnell, dass wir gefragt werden, welche Meinung bist du. Findest du das gut, findest du es nicht gut? Und viele Leute sind ganz schnell dabei, sich eine Meinung zu bilden und vergessen dabei, dass sie ja für ihre Meinung Verantwortung tragen. Dass eine Meinungsäußerung ja Auswirkungen hat, das ist nicht einfach nur so. Und häufig wird in dem Internet werden Meinungen gesagt, ohne dass eine Person sich genau darüber Gedanken macht, was das eigentlich alles bewirkt. Also beispielsweise bewirkt, meine ich jetzt mit, dass Leute bis in den Selbstmord getrieben werden können. Das Ganze nennt man englischsprachig wieder Shitstorm. Das bedeutet, da ist zum Beispiel einer in der Schule und den mögen die nicht. Sie hat vielleicht eine längere Nase oder was weiß ich, fettige Haare und dann denkt man, das ist schlecht. Und dann fängt einer an und nimmt ein verzerrtes Bild auf Facebook, da wo er noch schlechter aussieht, noch schlimmer aussieht und schreibt irgendwas ganz Spöttisches. Und dann sind andere, die machen weiter. Und dann wird er schließlich so fertig gemacht und das lesen plötzlich zigtausende. Und plötzlich sind noch Leute aus der Nachbarstadt oder aus einem anderen Land, die spotten auch noch dieses komische Gesicht und dieser blöde Kerl und so. Und dann sieht er das und es gibt einige Beispiele davon, wo Jugendliche sich aufgrund von solch einer Diskriminierung das Leben genommen haben. Oder Lehrer in Depressionen kommen. Es gibt Seiten, wo Lehrer beschimpft werden. Und dann gehen die Schüler, die sich über ihren Lehrer ärgern, gehen da drauf und beschimpfen übelst ihren Lehrer. Was glaubt ihr, was das mit dem Lehrer macht, der das liest? Der liest das nicht einfach und sagt, ist alles in Ordnung. Sondern da gibt es Lehrer, die in psychische Probleme kommen, psychiatrische Behandlung, die arbeitsunfähig werden und so weiter. Aber es kann sogar noch schlimmer sein. Es kann nämlich sein, dass dadurch Menschen sterben. Also nicht nur Selbstmord, sondern richtig sterben. Da war vor ein paar Jahren in Emden in Norddeutschland der Fall, dass da ein junges Mädchen wurde vergewaltigt und getötet. Und die Polizei hatte dann einen jungen Mann in Verdacht. Und der wurde festgenommen, der Name wurde bekannt. Und in den sozialen Netzwerken haben die Leute gesagt, der muss aber ganz schlimm bestraft werden und dieser schlimme Täter und so weiter. Und dann waren sich die Leute ganz klar, also das ist ganz schlimm. Und dann war es so, die Polizei hat gesagt, wir müssen ihn freilassen. Und was war jetzt? Jetzt waren die Leute so überzeugt, das war der Täter, obwohl keiner das untersucht hat, weil es einfach in den sozialen Netzwerken stand. Da stand drin in Facebook, das ist der Mörder, ja, dann ist das der Mörder. Da hat ja keiner untersucht, sondern einer hat es erzählt und der andere hat es nacherzählt und übernommen und so mehr. Und dann gab es Morddrohungen gegen diesen jungen Mann, weil man gesagt hat, du hast das Mädchen ermordet, wenn wir dich sehen, wir bringen dich um. Und dann musste die Polizei ihn über eine längere Zeit in Schutzhaft halten, weil die Gefahr bestand, dass diese Leute aufgeheizt durch das Internet diesen jungen Mann hätten umgebracht. Da haben sie mit gedroht. Und woher kommt das? Weil Menschen sich zu schnell eine Meinung gebildet haben, zu schnell einfach Informationen übernommen haben, ohne sie geprüft zu haben. Und dann bist du für diese Informationen verantwortlich, wenn du sie weitergibst. Genau dasselbe gilt bei vielen Ketten-E-Mails oder Informationen, die du vielleicht per E-Mail bekommst oder per Facebook oder sonst wo. Wenn du sie weitergibst oder gebrauchst, bist du verantwortlich für das, was du weitergegeben hast. Da kannst du nicht sagen, ja, das hat mir doch der Bruder XY geschickt. Das ist doch genau dasselbe. Üble Nachrede nennt sich das. Wenn du etwas weitergibst, ohne es sicher zu wissen, dann bist du verantwortlich für das, was du weitergegeben hast. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und das geht im Internet ganz schnell. Du musst nur auf den Knopf drücken, teilen steht dann da. Und dann zack, ist auf deiner Seite und alle anderen lesen das auch. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Beispielsweise, da hat mir dann ein Bruder etwas zugeschickt. Also das war so einer, der sieht die katholische Kirche sehr kritisch. Ich sehe die manchmal auch kritisch. Da hat er mir einen Artikel geschrieben, da wurde richtig schlimm über die katholische Kirche geschimpft. Und dann dachte er, oh, endlich geben Sie mal richtig der katholischen Kirche was. Und so hat er mir das zugeschickt und da habe ich mir das angeschaut und da musste ich ihm sagen, lieber Bruder, hast du nicht gemerkt, diese Seite, die du jetzt herumschickst, ist von einer Sekte, nämlich der Sekte Universelles Leben, die nicht gerade bekannt ist für ihre Wahrhaftigkeit. Aber das war ihm egal. Die Hauptsache, es wird über die katholische Kirche geschimpft. Und da würde ich sagen, das ist Sünde. Wenn du Lügen verbreitest über andere, seien es auch deine Gegner, dann ist das Sünde. Und wenn du es weiterschickst, ist es auch Sünde. Und noch schlimmer, weil er den Link da ja angegeben hat, gehen die Leute vielleicht auf die Seite der Sekte und bekommen noch alle möglichen sektiererischen Ideen in den Kopf. Das geht doch auch nicht. Oder ein anderer Bruder, also ich habe ihm dann geschrieben und er hat gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Aber nach einer Woche hat er schon wieder sowas gemacht. Und dann habe ich es nochmal geschrieben und irgendwann habe ich es aufgegeben und gedacht, nein, der will das halt. Der will nicht prüfen und der schickt das immer wieder weiter. Und ihr müsst sehen, im Internet gibt es den größten Unsinn, die größten Lügen und die klingen manchmal gut. Aber wenn du sie weitergibst und glaubst, bist du dafür verantwortlich, kein anderer. Du bist für deine Meinung und deine Äußerungen verantwortlich und das solltest du dann eben auch überprüfen. Oder ein anderer, der schickt mir dann so eine, solche PowerPoint-Folien. Da waren so PowerPoint-Folien mit Bildern aus Irland und dann waren da Bibelverse und also etwas mit drauf, schickt dazu und unten einen Link, woher das bekommen hat. Und dann denke ich mir, wie viele andere, ich schaue mir den Link an und was sehe ich? Das ist eine Seite, auf der in erster Linie Pornografie angeboten wird. Da habe ich mir gedacht, hey, mein lieber Bruder, was machst du denn? Die werben Leute mit so ein paar schönen Bildern und dann sollst du auf die Seite gehen und schaust dir irgendwie so ein Zeug an. Da sage ich, hey, du verführst ja Brüder, indem du ihnen das zuschickst. Hast du dir den Link mal genau angeschaut, was da auf der Seite ist? Nein, hat er nicht gemacht. Ja, du bist verantwortlich für das, was du tust. Du darfst nicht einfach Informationen weitergeben, weil sie sich schön anhört oder weil sie deinen Vorurteilen entspricht oder so. Sondern du bist verantwortlich für das, was du liest und was du glaubst und was du weitergibst. Und im Internet prüft kein Mensch. Im Internet wird der größte Quatsch veröffentlicht und manchmal sogar noch gut. Also verständlich heißt das oder schön rübergebracht. Atheisten haben herrliche Videos darüber, dass es Gott nicht gibt. Du darfst ihn aber nicht glauben. Alle Sektierer haben tolle Internetseiten. Die Muslime haben zum Beispiel eine weitere Seite, die wahre Religion. Da kannst du öffentlich am Internet sehen, wie Leute sich bekehren zum Islam. Und da findest du eine ganze Liste, die wissenschaftlichen Beweise für die Wahrheit des Koran. Du darfst dir aber nicht glauben, denn was da steht, stimmt nicht. Aber das sagt dir ja keiner. Auf der Seite steht ja nicht Vorsicht, Sekte, sagt ja keiner. Sondern da steht, wir haben die Wahrheit und du kannst uns vertrauen und die anderen sind die Bösen und wir sind die Guten. Und wenn du das glaubst, dann bist du der Betrogene. Und vielleicht verlierst du deinen Glauben, nimmst Schaden am Glauben, verführst andere. Das heißt, weil es so viel Information in den neuen Medien gibt, sind wir umso mehr herausgefordert, herauszubekommen, wo sind zuverlässige Informationen und wo eben nicht. Es geht nicht mehr einfach so, dass wir da reingehen und geben bei Google ein Wort ein und sagen, alles, was da erscheint, ist die reine Wahrheit. Gar nicht. Sondern bei jeder Seite sind eigene Interessen, Interpretationen, Wünsche, manchmal Verfälschungen, Veränderungen und so. Und das musst du wissen. Also in den Medien, wir müssen viel mehr selbstkritisch damit umgehen. Genau hinschauen, was drin steht. Wir sollten auch mit derselben, wir sollten auch aufpassen, weil manchmal ja Sachen der Sünde viel schneller im Internet möglich sind. Also das heißt, man kann viel schneller nicht nur lügen, sondern zum Beispiel auch im Internet viel schneller Ehebruch betreiben oder solche Sachen. Oder Betrug machen, wenn man sich gut auskennt. Leute betrogen, abzocken oder eben mit Ehebruch. Da gab es am Anfang des Jahres eine schockierende Sache insofern. Da gibt es so Dating-Agenturen. Also das heißt, du gibst dich irgendwo an und dann wird dir da irgendjemand vermittelt, mit dem du da eine Freundschaft schließen kannst. Und das tun häufig auch Leute, die eben selbst verheiratet sind. Und dann haben solche Internet-Hacker haben diese Seite gehackt und haben plötzlich all die Namen, die da drauf waren, öffentlich ins Internet gestellt. Und daraufhin gab es mehrere evangelikale Prediger, die sich das Leben genommen haben, weil sie da drauf standen. Und da merken wir natürlich, das ist sehr schnell und sehr leicht. Das geht ganz leicht und ganz einfach, da braucht man keine große Kenntnis. Aber die Verführung zur Sünde ist eben auch im Internet viel, viel stärker und viel, viel schneller, weil es nicht so kompliziert geht, weil du da leicht hineinkommen kannst. Überhaupt dürfen wir dabei nicht vergessen, bei den modernen Medien, sie prägen uns viel stärker, als wir das wahrhaben wollen. Zum Beispiel bei der Frage von Partnerschaft und Liebe. Immer wieder, wenn ich junge Paare begleite zur Ehe, natürlich frage ich sie ja, wie stellt ihr euch Ehe vor und was liebt ihr aneinander und so weiter. Und ganz häufig, dann sage ich ihnen auch, ja, du musst aufpassen, nicht von den Medien beeinflusst zu werden. Und die sagen mir alle, das weiß ich doch, natürlich weiß ich das doch alles nur erfunden, was in den Medien und in den Filmen ist. Und dann bohre ich etwas weiter und dann merke ich, genau das, was in all den Liebesfilmen kommt, genau das glauben sie. Woran liegt das? Weil die meisten jungen Menschen ja gar nicht mitbekommen, wie Ehe funktioniert, außer bei ihren Eltern oder im Film. Und im Film sehen sie das 100.000 Mal. Mit kleinen Videos, mit irgendwelchen Liedern, mit Spielfilmen. Und das wirkt viel intensiver, als die meisten Leute das meinen. Es ist doch auffällig, dass heute in Deutschland, wo sich jeder den Partner aussuchen kann, die meisten Beziehungen schiefgehen. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und woran liegt das zum Beispiel? Es liegt zum Beispiel daran, dass in den Medien vermittelt wird, Liebe, also Ehe, das sei das ständige Hochgefühl der Emotionen, die ständige Leidenschaft dem Partner gegenüber. Und viele junge Menschen, auch Christen, glauben das. Und dann sagen sie nach einer Zeit, ich liebe den anderen aber nicht mehr. Was sie damit meinen ist, die Phase des Verliebtseins ist zu Ende und jetzt ist irgendwie anders. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber wie haben sie sich das vorgestellt? Ja, eben wie es im Film ist. Du siehst einander und sofort schlägt das Herz und du lächelst und du umarmst dich und du küsst dich und sonst irgendwas. Und hier kann ich euch sagen, genau so, wie das im Film ist, ist es in der Realität eben gerade nicht. Deshalb hören die Filme meistens ja auch dann auf, wenn sie das Paar sich kennengelernt haben. Und die schönsten romantischen Liebesfilme, da stirbt dann einer der Partner, weil man bloß nicht darüber nachdenken will, wie wäre denn jetzt der Alltag, weil der natürlich vollkommen anders wäre. Zum Beispiel, ich meine das ja schon bei den klassischen Geschichten, Romeo und Julia, warum ist die Geschichte so bekannt? Weil die beide sterben, dann ist es schön. Jetzt kann man bis zum Ende denken, oh, wie wäre das, wenn sie zusammen wären? Ja, wahrscheinlich wäre es total langweilig. Aber deshalb macht man es ja nicht. Oder da gab es vor Jahren den Film Titanic, auch so ein Liebesfilm. Und dann war da ein junger Mann und eine junge Frau, eigentlich alles ziemlich unmoralisch, die Geschichte. Aber am Ende stirbt dann der junge Mann. Und ich hatte mich in dem Film auch darüber geärgert. Meine Frau wollte ihn sehen, habe ich mich geärgert, habe gesagt, dieser blöde Film, dieser blöde Kerl. Ja, unter anderem, weil der Schauspieler, das war Leonardo DiCaprio, und damals dann stand in den Medien, alle Frauen lieben Leonardo DiCaprio. Und dann war ich natürlich schon etwas eifersüchtig und habe gedacht, meine Frau schaut ihn jetzt an. Dann habe ich sie hinterher auch gefragt, liebst du ihn auch? Und sie hat natürlich richtig geantwortet, hat gesagt, nein. Nicht, dann war ich froh dabei. Aber es war wirklich im Film ein unmoralischer Typ, in der Realität übrigens auch. Aber der stirbt dann im Film. Und dann habe ich dann auch ihr gesagt, ja, hey, dieser Leonardo DiCaprio, der macht da so ein bisschen hier so auf Süßholz raspeln und hier so lieb und nett zu der jungen Frau. Aber an sich ist das ein Taugenichts. Im Film ist es einer, der die Schiffsüberfahrt nach Amerika durch Glücksspiel gewonnen hat. Der, obwohl die junge Frau verlobt ist, sich gar nicht drum kümmert. Also der ganz unmoralisch ist. Und da würde ich sagen, ja, was wäre denn, hätten die geheiratet? Dann wären die nach 10 Jahren mit 5 Kindern irgendwie in einer kleinen Mietswohnung in New York und er müsste arbeiten in der Fabrik und würde abends genervt nach Hause kommen. Wo ist denn da die schöne Liebesgeschichte? Also falls ihr den Film gesehen habt, so müsste der ja weitergehen. Aber plötzlich wäre alles weg von der schönen Liebesgeschichte. Also lässt man ihn sterben und dann kann die junge Frau bis zum Ende ihres Lebens denken, oh, der liebe Leonardo, wenn ich den noch gehabt hätte und wie schön wäre das alles gewesen. Also falls ihr als Mädchen so seid oder als Frauen so seid, dann am besten heiratet gar nicht, dann könnt ihr in euren Träumen euch einen idealen Ehepartner zusammenbauen und der wird sich auch nicht verändern. Also besser dann verzichtet auf einen realen Mann, denn ein realer Mann wird nie so sein. Und übrigens auch ihr Männer, wenn ihr denkt, ihr habt eine super tolle Frau und die sieht super hübsch aus und ist immer nur lieb und nett und liest euch alle Wünsche von den Augen ab, also manchmal mag es das ja auch in Realität geben, aber am besten heiratet dann nicht. Also ihr könnt dann ja irgendwie ein Bild an die Wand stellen, könnt ihr im Internet ausschneiden, da sagt, das ist jetzt meine Frau. Und dann könnt ihr so leben und glücklich leben, die widerspricht euch auch nicht. Die nervt euch nicht, die fordert nichts von euch, die ist da einfach bloß an der Wand. Ne? Aber die Realität sieht ganz anders aus. Was ich damit sagen will, ist, viele Menschen lassen sich durch solche Liebesfilme prägen. Sie sehen sich danach, ach, wäre mein Mann doch so und würde das doch anders sein oder wäre meine Frau so, weil man das so häufig sieht und so häufig sieht. Und ich weiß nicht, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe immer wieder in Seelsorge erlebt, wo Leute genau das sagen. Da sagen sie, ja, meine Frau, die ist ja so komisch. Da sage ich, was meinst du mit komisch? Ja, eigentlich müsste sie doch so oder so. Da denke ich, wie kommst du darauf, dass sie so oder so? Ja, das ist doch in den Filmen so. Und dann, ja, das kann doch nicht sein. Und bei manchen ist das unterschwellig und bei manchen ist das ganz direkt so. Filme beeinflussen uns viel, viel, viel stärker, als wir das meinen. Und zwar, weil Filme auf einer emotionalen Ebene wirken. Das heißt, wir haben Mitgefühl mit den Personen, die da sind. Und durch das Mitgefühl wird unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit verändert. Das seht ihr ganz häufig. Ich könnte jetzt fragen, ich habe das schon manchmal in Gemeinden getan, bei Leuten, die jetzt eben so einen Film gesehen haben, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt mit der Titanic, dann habe ich die Leute gefragt, ja, was sagt ihr über Geschichte? Ist das eine schöne Liebesgeschichte oder so? Und die meisten sagen, ja, das war so schön. Und dann sage ich ihnen, ja, hey, denkt mal dran, der macht Ehebruch, der ist unmoralisch. Und am Ende sagen sie, ja, aber hey, dann macht der ganze Film doch keinen Spaß mehr. Genau, dann macht er keinen Spaß mehr. Die meisten Liebesfilme, wenn du sie mal geistlich beurteilst, dann müsstest du in der Mitte ausstellen und sagen, zack, Ende, das mache ich nicht mehr, das ist falsch. Aber das tut ja keiner. Sondern jeder fühlt mit und denkt sich, ja, also zum Beispiel hier diese Frau, die da war, die war verlobt und das war so ein ganz ekliger Kerl. Und dann denken alle, ja, die muss ja von dem weggehen, weil der war ja so böse. Biblisch gesehen ist die Sache aber vollkommen klar. Sie ist verlobt, das war in der Bibel wie verheiratet, was sie macht, ist Ehebruch. Aber wer den Film sieht, der sagt, nein, das musste ja so sein, weil der Kerl, so habe ich mit Gläubigen erlebt, die haben mir das gesagt. Und genau das passiert. Du denkst am Ende, ja, in diesem Fall, ja generell schon, aber ach, in diesem Fall, da muss man das anders machen und so. Und genauso wird unser Denken verändert. Und deshalb scheitern viele Ehen, weil sie eben nicht mehr realistisch geschlossen werden, sondern in Traumvorstellungen. Vollkommen überzogene Vorstellungen von dem Partner, Erwartungen von ewigem Glück und großen Gefühlen. Und das kommt dann nicht. Und da sind die Medien mitverantwortlich. Weil man nicht mehr die Realität sieht, sondern man sieht die Welt durch die Brille der Medien. Und das ist eine verfälschte. Das ist nicht das, was wirklich da ist. Genauso ist es natürlich auch viele junge Männer, das trifft junge Männer stärker, die scheuen die wirklichen Herausforderungen im Leben. Und was machen sie stattdessen? Computerspiele. Weil in Computerspielen kannst du so schnell Erfolge haben. Du bist so schnell der Meister und der Held. Wenn du im Fußballspiel wirklich gut sein willst, dann musst du richtig schwitzen, dann musst du richtig dich anstrengen. Und manchmal schaffst du es trotzdem nicht. Im Internet kannst du das ganz schnell haben oder bei Computerspielen. Du musst nur einen schnellen Zeigefinger haben, nicht? Und so, und dann bist du Fußballmeister. Oder wenn du jetzt in die Muckibude gehst und willst dir da Muskeln antrainieren, äußerst mühsam, schweißtreibend und so weiter, gehst du ins Internet, ein paar Knöpfe und du bist da der Muckikerl und du schlägst alle anderen zusammen. Und für viele ist das, oh, das ist so einfach, das ist so toll. Es gibt immer mehr junge, besonders Männer, aber manchmal Frauen, die die Realität vollkommen vergessen. Die wollen weder draußen irgendwie anstrengende Sachen machen, noch lernen. Es geht so toll. Wofür musst du lernen? Im Internet kannst du den super Sportwagen mit ein paar Knöpfen. Du musst nur ein paar Punkte sammeln, ein paar Taler oder sonst irgendwas und schon bist du stark, reich, sonst irgendwas. Und viele finden das so befreiend, so schön, dass sie plötzlich den Bezug zur Realität verlieren. Und die alle sagen natürlich, nein, wir verlieren den Bezug zur Realität nicht. Aber wenn einer 4-5 Stunden am Tag im Internet ist bei solchen Spielen, dann hast du den Bezug zur Realität verloren. Nur du gestehst es dir nicht ein, aber es ist so. Du lebst in einer Traumwelt, denn das ist nichts anderes als ein Computerprogramm. Das hat mit deinem täglichen Leben nichts zu tun. Da sagen manche, ja, aber doch, da gibt es doch sogar noch einen historischen Hintergrund. Weil hast du Assassinen, dann ist da zum Beispiel irgendwie historisch da, ist der Napoleon und sonst irgendwas. Hey, mach dir doch nichts vor, du lügst dir was in die Tasche. Wenn du Geschichte lernen willst, dann kannst du das viel besser ohne Assassinen. Oder ohne Anno Domini oder sonst irgendwie etwas. Also das ist nur am Rande, so ein bisschen, um das aufzupeppen, um es ein bisschen interessanter zu machen. Aber das ist nicht wirklich, um da gebildet zu werden oder sonst irgendwie etwas. Sondern es ist in ganz vielen Fällen eine Welt, in die man hineingeht, die eben spannend ist, attraktiv ist. Und zwar insbesondere bei Menschen, die sehr viel Zeit damit verbringen, sich sehr hineindenken. Und das sind ganz viele Menschen. Das ist nicht nur eine Ausnahme, das ist heute sehr, sehr weit verbreitet. Und viele Menschen scheitern deshalb am Beruf, sie scheitern im täglichen Leben, sie scheitern in der Ehe, in Beziehungen, weil eben diese Zeit fehlt. Manchmal findest du Leute in der Gemeinde, die sagen, ich kann doch nicht mitarbeiten. Und du fragst dich, ja, wieso nicht? Und natürlich sagen sie dir nie, weil ich gerne spielen will. Aber wenn du genau nachbohrst, ist das genau der Punkt. Und das ist eigentlich tragisch. Das ist problematisch. Ich kann das ja nur einmal pro forma für euch durchrechnen. Nehmen wir einmal an, du bist nur 3 Stunden am Tag beim Computerspiel oder bei irgendwelchen Spielfilmen sehen. 3 Stunden am Tag. Das wären dann hochgerechnet auf die Woche, 3 mal 7, ganz einfach, 21. 21 Stunden wären ein ganzer Tag pro Woche. 3 Stunden darfst du auch noch schlafen, nicht? Also dann bist du ja 24, wahrscheinlich wäre ich ja sogar ein bisschen mehr. Das wäre 1/7 der Woche. Wenn du 70 Jahre alt wirst, wäre das 10 Jahre deines Lebens. Kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich verzocke 10 Jahre meines Lebens? Wenn du Christ bist und dann stehst du vor Gott und du musst eigentlich für deine Zeit, die Gott dir geschenkt hat, Verantwortung ablegen. Und insbesondere für die Zeit als junger Mensch. Weil als junger Mensch, da bist du auf der Blüte deines Lebens. Nie im Leben wirst du so viel körperliche Kraft haben, so viel Fähigkeit, neue Sachen zu lernen. Und dann hast du ein Siebtel deines Lebens 10 Jahre verzockt für nichts. Meinst du, dass dieses Zocken irgendeine Auswirkung hat in der Ewigkeit? Also ich meine positive. Paulus sagt ja auch, manche kommen in den Himmel wie Leute durchs Feuer hindurch. Heu, Stroh, Stoppeln, alles wird verbrennen. Und dann sollen wir das aber nicht sein, sondern wir sollen Schätze im Himmel sagen, sagt ja Jesus. Und die Schätze im Himmel ist das, was du hier tust für die Ewigkeit. Und das Zocken gehört mit Sicherheit nicht dazu. Also selbst wenn das, was du zockst, moralisch nicht falsch ist, was es manchmal ja ist, selbst wenn du das nicht tust, ist es einfach der Zeitfaktor, den du nicht vergessen solltest, kannst du mit gutem Gewissen diese Zeit investieren, die Gott dir geschenkt hat, die weg ist, für nichts. Du hast eine nette Vergnügung gehabt, aber es ist dadurch nichts Positives für die Welt verändert, für Gott verändert, für dich verändert, außer das positive Gefühl. Und ich glaube, hier sollte jeder in sich gehen und dann auch deutlich mal sagen, nee, so geht das nicht. Diese viele Zeit dafür, das geht nicht. Selbst wenn die Sache an sich nicht unmoralisch ist, wie übermäßige Gewalt, denn das ist ja unmoralisch, besonders wenn sie für gut gehalten wird, oder falsch verstandene Sexualität oder okkulte Dinge. Ganz viele Internetspiele oder Bücher, die sind so mit starkem okkulten Einfluss. Und die meisten, die das gerne spielen, die lügen sich in die Tasche und sagen, ja, ich glaube ja nicht daran. Ich bin zwar jeden Tag dabei, 5 Stunden zu zaubern und magische Schwerter zu gebrauchen, aber ich glaube nicht dran. Das ist doch so ein Quatsch. Ja, dann mach es doch nicht. Also wo in der Bibel sind Leute, die fromm sind, die dauernd zaubern und Magie betreiben? Nur zum Spaß natürlich. Sie glauben nicht dran. Das gibt es nicht. In den Spielen sollst du ja als Held Magie gebrauchen, positiv, um deine Mannschaft zum Sieg zu bringen, beispielsweise. Und eigentlich müsstest du ja sagen, Zauberei ist falsch, auch wenn sie für meine Mannschaft ist. Aber genau das wird da nicht gemacht. Und das ist genau gegen dem, was die Bibel uns eigentlich sagt. Und hier mit der Zeit ist das auch bei den Menschen, die denken sich, ach, so schlimm ist das doch nicht. Diese Ablehnung von Okkultismus sinkt immer weiter. Man sieht das als nicht so schlimm an und das verändert Stück für Stück, nicht auf einen Schlag, sondern mit den Jahren, verändert es das Denken, das Wahrnehmen und auch die Beziehung zu Gott. Und da sollten wir daran denken, das sind einschneidende und sehr viel negative Auswirkungen, die Medien haben können, wenn wir sie ungefiltert aufnehmen. Also einmal, wir müssen den Inhalt überprüfen. Es gibt 4 Lügen, Manipulation, Sektierertum, auch im christlichen Gewand. Nicht jeder, der von Jesus Christus redet im Internet, ist wirklich gläubig. Nicht jemand, der Bibelverse zitiert, sagt das Richtige. Also ihr könnt Internetseiten sehen, meinetwegen von den Zeugen Jehovas, da wird nur die Bibel zitiert und ist trotzdem sektiererisch. Oder ihr habt schöne Internetseiten von manchen krass charismatischen Gruppierungen, die reden auch dauernd von der Bibel, aber vollkommen sektiererisch. Also wenn ihr in den Medien solche Sachen nutzt, dann müsst ihr genau darauf achten, wo ist wirklich was Vertrauenswürdiges. Dann müsst ihr das überprüfen lernen oder fragt andere, die das gut überprüft haben, welche Seiten da geeignet sind und was nicht. Ihr dürft nicht einfach diese Sachen glauben. Ihr seid mitverantwortlich für das, was ihr tut. Ihr sollt im Internet dieselben Menschen sein, die auch in der Realität seid. Spielt da nichts vor, weder bei euren Bildern noch wie ihr auftretet, wie ihr redet, was ihr macht. Es gibt dann manche, die sind in der Gemeinde fromm und dann liest du was über Facebook schreiben, dann denkst du, der hat mit dem Glauben ja gar nichts zu tun. Und dann stimmt da irgendwas nicht. Du sollst, hier steht ja, soll aus deinem Mund, aus dieser Quelle, habe ich ja gelesen, Jakobus, Süßes und Bitteres hervorkommen. Nein, das soll das Gleiche sein. Leute, die ich bei Facebook kennenlerne, die sollen genauso denselben Eindruck haben von dir, wie wenn sie in der Gemeinde sind. Natürlich, in der Gemeinde singst du andere Lieder, aber wenn die den Eindruck haben bei Facebook, du bist ein total ungläubiger Kerl, dessen liebste Vergnügung darin besteht, sich am Wochenende zu besaufen, und in der Gemeinde denken alle, du bist derjenige, der fromm ist und nichts Lieberes tun will, als im Chor zu singen, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann passt das nicht zusammen. Und dann ist genau das, was hier steht. Dann kommt aus einem und demselben Mund Bitteres und Böses, Sünde und Heiliges. Und genauso soll es sein, nicht sein steht hier, sondern es soll einheitlich sein. Klar kannst du auch im Internet über andere Sachen sprechen, aber wenn du im Internet gottlos bist und in der Gemeinde nicht, dann stimmt da irgendwas nicht, dann bist du zwiegespalten. Genau das, was Jakobus sagt, was wir nicht tun sollen. Und achte darauf, alles, was du anfühlst in dich. Das prägt dein Denken, dein Wissen, dein Leben und denk daran, die Zeit, die du investierst. Das ist eines deiner wertvollsten Güter. Deine Zeit läuft ab, wie bei einer Eieruhr. Das Ende steht schon fest, die ist begrenzt. Und alle Zeit, die du verwendest, hast du nur einmal, unwiederbringbar, kannst du nie wieder zurückholen. Und jetzt überlege, wofür du die Zeit sinnvoll einsetzt. Ich bin gar nicht dagegen, dass jemand sagt, ich brauche auch mal Entspannung. Aber kein Mensch braucht 5 Stunden am Tag Entspannung. sondern dort ist viel kürzere Zeit, die dafür auch genügt. Und manchmal ist das Spielen im Internet gar nicht das Entspannende, sondern hinterher bist du müde und kaputt und musst dich noch ausruhen und so. Dann brauchst du die Entspannung vor der Entspannung. Oder manche, die schauen sich dann eben abends irgendeinen Horrorfilm an, der ist dann schön spannend, dann schlafen sie die Nacht nicht. Da würde ich sagen, ja, dann lieber geh früher schlafen oder mach noch einen Spaziergang und trink einen Baldrian-Tee oder so, dann schläfst du gut und bist am nächsten Tag ausgeruht, viel frischer, als wenn du das anschaust zur Entspannung. Also überprüf dich selbst, lüg dir nicht was in die Tasche, dass du Sachen machst und sagst, eigentlich ist das doch in Ordnung. Oder manchmal sagen auch Leute, ja, verbietet die Bibel das nicht. Aber das ist ja gar nicht der Maßstab. Manchmal ist sogar das Gute der Feind des Besten. Wir sollen nach dem Besten streben, was uns auferbaut und weiterbringt und nicht danach fragen, ist das gerade noch erlaubt? Manche Sachen sind gerade noch erlaubt, aber trotzdem ist es falsch, sie zu tun, weil es viel bessere Sachen gibt. Wir sollten immer uns eher überlegen, was bringt uns wirklich voran und nicht sündige ich dadurch, dass ich jetzt vielleicht verloren gehe, sondern das Positive sollte im Mittelpunkt stehen. Und das gilt auch für unseren Umgang mit Medien. Medien sind super toll, wenn wir sie richtig nutzen, und Medien sind vollkommen zerstörerisch, wenn wir sie falsch benutzen. Dann machen sie unser Leben kaputt und das Leben von anderen Menschen kaputt, führen uns in die Irre, zum Sektierertum, weg vom Glauben, verschwenden unsere Zeit, zerstören unser Leben. Aber das ist dann nicht die Schuld der Medien. Das ist unsere Schuld. Das ist deine Schuld, wie du damit umgehst. Und wenn du merkst, du hast Probleme, ja, dann sprech mit anderen Leuten. Im Extremfall lass deine Medien kontrollieren von anderen. Sag, okay, ich schaffe das nicht. Ich gebe dir meinen Schlüssel hier für meine Wohnung. Dir schließt das ein. Jetzt gibt es erstmal Medienfasten für einen Monat. Und danach gibst du jemanden Zugang zu deinem Computer, sodass er immer sehen kann, was du da machst. Und du betest mit einer Person. Wenn du alleine nicht weiterkommst, dann bitte um Hilfe. Und sag nicht einfach, ja, dann muss das so sein. Dann willst du den Rest deines Lebens so weitermachen dann. Das ist auch keine Lösung. Ja, an dieser Stelle gäbe es noch manches zu sagen. Vielleicht kommen auch nachher auch noch ein paar Fragen. Aber ich mache erst einmal Schluss. Und ich bete an der Stelle gerne noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir in dieser spannenden Zeit leben dürfen. In einer Zeit, in der wir so viele Sachen haben, von denen unsere Vorfahren nur träumen konnten. Wo wir Autos haben können, wo wir Wohnungen haben können, meistens viel größer, als je unsere Vorfahren gehabt haben. Wo wir in Urlaub fahren können, was viele unserer Vorfahren nur geträumt haben. Wo wir Sachen essen können aus anderen Ländern, wo auch Leute sich das früher nie so gedacht haben. Und vielen Dank auch für die Möglichkeiten der modernen Medien. Wo wir heute in Kontakt mit Menschen kommen können oder Informationen bekommen können, was früher nie möglich war. Wo wir erfahren können, was irgendwo auf der anderen Seite der Welt passiert. Wo wir uns schnell Informationen besorgen können. Wo wir mit Menschen in Kontakt kommen können, die wir nie sehen und in deren Ländern es sogar verboten ist, über den Glauben zu sprechen. Danke für diese Möglichkeiten. Danke für die Möglichkeiten, dass wir mit vielen Menschen über dich sprechen können. Dass wir auch viele Informationen über den Glauben bekommen können, Predigten anhören können. All diese positiven Sachen, die wir in der Bibel, die wir in den Medien drin haben. Danke dafür. Und hilf du uns, sie richtig zu nutzen, dass wir diese Chancen nutzen und dass unser Glaubensleben wächst dadurch und dass wir dadurch noch mehr Menschen erreichen können, die dich nicht kennen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass manchmal diese Medien, die uns faszinieren, uns auch negative Sachen bescheren, dass da irgendwas schief läuft, dass wir zu viel Zeit da rein verschwenden oder dass wir Sachen anschauen, die wir gar nicht anschauen sollten oder dass wir zu leichtfertig Dinge weitergeben, die, wenn wir sie genau prüfen, eigentlich falsch sind oder dass wir uns Sachen anhören, nur weil sie unseren Vorurteilen entsprechen und wenn wir genau hinschauen, müssen wir sagen, eigentlich stimmt das Ganze ja gar nicht. Lerne du uns immer wieder verantwortlich damit umzugehen, Nein zu sagen bei Dingen, die falsch sind oder wo Zeit gefressen sind. Lass du uns unsere Vorstellungen nicht von Medien und Filmen prägen, sondern von deinem Wort und von der Realität in unserer Umgebung, damit wir nicht scheitern, weil wir eine Traumvorstellung vom Leben haben oder von der Ehe oder vom Arbeitsleben oder vom Staat, sondern lass du uns realistisch sein. Und lass du uns auf deine Aussagen vertrauen und nicht auf dem, was uns Medien nahebringen wollen, mit ganz anderen Weltsystemen, mit ganz anderen Wertesystemen. Alleine können wir das nicht, weil diese Einflüsse von außen so stark sind. Aber mit dir können wir das. Und darum möchten wir dich bitten, dass du uns in den Gedanken und Taten und Worten führst. Amen. Amen. Ja, dann besteht jetzt die Möglichkeit für Rückfragen oder Ergänzungen. Also wo Leute sagen, da fällt mir doch gerade was dazu ein oder das habe ich selbst so erlebt, dann sagt das doch gerade. Ja, also wir haben hier ein Mikrofon. Wer etwas sagen möchte dazu, ergänzend oder fragend, der kann sich gerne melden und dann versuche ich darauf eine Antwort zu geben.
Ich habe schon mal eine Frage, was ist vielleicht sinnvoll? Wie ist der Umgang mit dem Internet sinnvoll? Du hast die Faktoren genannt, ja. Also was prägt uns nicht so, wie viel Informationen brauchen wir eigentlich? Mhm. Ja, das als erste Frage vielleicht.
Wie häufig ist das so eine ziemlich umfassende Frage und die müsste ich jetzt im Detail beantworten. Sagen wir mal kurz, wenn jemand sich unsicher darüber ist, wie er mit den Medien umgeht, egal welchen, aber das Internet ist eine, die am häufigsten gebraucht ist, neben Fernsehen, Radio, Zeitung und so weiter, aber das gilt für jede Medien, für alle. Dann sollte man sich einmal hinsetzen und erst einmal vielleicht für eine Woche Buch führen darüber, wie viele Stunden verbringst du mit welchem Medium und was schaust du dir da tatsächlich an. Denn die meisten Menschen lügen sich was in die Tasche. Die meisten, wenn man sie fragt, die geben viel weniger Stunden an, als sie letztendlich drin sind. Und sie geben natürlich nur das an, was positiv klingt. Ja, ich habe mir nur da eine Dokumentation angeschaut und nur die Tagesschau. Und dann plötzlich überspringen sie eine halbe Stunde Werbung, zwei Stunden Krimi und so weiter. Und jetzt will ich gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Aber erstmal eine Ausgangsbasis schaffen. Erstmal genau ehrlich hinschauen, wie viel Zeit verwendest du für den Umgang mit den Medien und was schaust du dir da an. Und wenn du das nach einer Woche mal aufgeschrieben hast, geh dir das mal durch und dann frag dich, ob du das denn auch so willst und ob es vernünftig eingesetzte Zeit ist. Wenn du merkst, du kannst das alleine nicht, dann such dir einen Bruder, eine Schwester, die du schätzt und geh das doch mal zusammen durch und schaut das an. Und dann zieh Konsequenzen daraus und sag, nee, also das ist jetzt viel zu viel Zeit zum Spielen oder viel zu viel Zeit zum selbst Nachrichten. Also du kannst, wenn du willst, wenn du im Internet bist, kannst du den ganzen Tag Nachrichten lesen. Nur am Ende wirst du merken, bist du auch nicht klüger. Also überleg doch mal, welche Nachrichten hast du heute bei der Tagesschau vor 2 Jahren gelesen? Wahrscheinlich erinnert sich kein Mensch mehr daran. Und dann ist ja die Frage, aha, also wie viel Relevanz hat das für dein Leben gehabt? Du meinst, informiert sein zu müssen. Denk nicht, dass du unbedingt alles immer hören musst aktuell, um informiert zu sein. Ich kann dir auch schon die Fortsetzungsgeschichte von morgen sagen. Morgen wird wieder in der Zeitung stehen, man hat eine neue Wohnung durchsucht und wieder waren da ein paar Waffen und wieder ist da ein Anschlag gewesen meinetwegen hier in Irak und so. Ist immer dasselbe. Und wir vergessen es auch genauso schnell wieder. Wir lesen das und wir vergessen es wieder. Und jetzt kann ich dann sagen, ja dann besser, mach doch generell etwas weniger. Also vielleicht genügt es am Tag 5 Minuten auf einer Internetseite. Dann hast du immer noch genügend Informationen, um mit allen Nachbarn zu sprechen und Arbeitskollegen zu sprechen. Viele Artikel, die du liest als Information, erstmal sind sie vollkommen irrelevant für dein Leben. Und dann würde ich sagen, dann streich sie durch, lass sie wegfallen. Konzentriere dich immer stärker auf Dinge, die dich wirklich voranbringen oder wenn du Erholung haben willst, die dich wirklich erholen. Und das ist manchmal mehr der Spaziergang als vielleicht der Spielfilm oder das Zocken. Also sei ehrlich zu dir. Meistens ist davon, wir machen uns was vor. Bete mit Gott darüber. Sehe, wie viel Zeit im Vergleich dazu, Medienkonsum, wie viel Zeit verbringst du, wo du dich dem Wort Gottes aussetzt, Zeit fürs Gebet nimmst, Zeit für Gespräche nimmst. Wenn da ein vollkommenes Ungleichgewicht ist, solltest du korrigieren und nachbessern. Also ich glaube, es gibt jetzt keine generellen Maßstab, weil das hängt am Beruf, hängt an der Person, hängt am Alter und so weiter. Aber wir müssen lernen, selbst kritisch dazu zu sein und auch andere mit hineinzunehmen, wenn wir das alleine nicht können und da dann für uns Regeln aufstellen. Denn die meisten, die keine Regeln aufstellen, dann machen sie das so intuitiv. Und intuitiv heißt meistens, dass du immer stärker dich davon bestimmen lässt. Wie bis dahin, ich hatte es auch einige der letzten Tage gesagt, achtet mal in den Städten darauf, immer mehr junge Menschen sind den ganzen Tag on. Und manche nehmen gar nicht mehr mit, fährt da eine Straßenbahn oder nicht, zwitschern da die Vögel, geht mein Freund vorbei, gar nicht, weil es ist immer nur so. Und das kann man ja machen, aber du bist dann nur noch zum Teil in der Welt, in der du wirklich bist. Du bist zum Teil in einer Kunstwelt, da gehören natürlich die Personen dazu, ist ja klar. Mit dem du spielst, ist ja eine reale Person. Mit dem du schreibst, ist auch eine reale Person. Es ist nur nicht die physische Person, die dir gerade gegenübersteht. Und manches Mal gibt es dann auch im Internet massenhaft an Wortmüll. Also schaut euch mal an, was ausgetauscht wird, irgendwo auch bei Facebook oder anderes. Häufig ist das vollkommen irrelevante Information, ob du sie sagst oder nicht, würde gar nichts ändern. Und keiner liest sie dann auch mehr wirklich. Sondern es geht einfach bloß darum, du hast was gesagt. Ich meine, manchmal sind solche Kommunikationen, da fährt ein Schüler morgens zur Schule und natürlich muss er jetzt seiner Freund, also wenn es jetzt ein Mann ist, deinem Freund, dann schreiben, sagen, ich bin gerade im Bus. Na, dann sagt er, ja, ich bin auch gerade im Bus. Ich bin gleich da. Gerade ist die Ampel rot. Wie findest du den Lehrer? Irgendwas, eigentlich, du siehst dich sowieso in 5 Minuten, dann lieber nimm die Zeit noch zum Beten. oder zum Schlafen oder sonst irgendwas. Aber nein, wir haben den Eindruck zu leben, weil wir kommunizieren. Aber immer mehr haben wir nicht zu sagen. Und dann ist es besser, schweig einfach mal. Das ist auch in der Bibel so. Wenn Leute sich auf Gott besonnen haben, dann haben sie sich mal für 14 Tage in die Wüste zurückgezogen. Absolutes Schweigen, nichts mehr. Weil dann kann man sich mal selbst besinnen, dann auf das, was wirklich wichtig ist. Manchmal ist durch das oberflächliche Reden, kommt man gar nicht mehr zum Nachdenken und Wahrnehmen. Und alles, was du redest, hast du in kürzester Zeit wieder vergessen. Das heißt, es gibt immer mehr Wortgeräusch statt echte Informationen oder Äußerungen. Und die helfen uns nicht weiter. Und da müssen wir dann lernen, lieber ab und zu mal schweigen und lieber ab und zu mal nachdenken, als ständig im Gespräch zu sein, aber nichts mehr zu sagen zu haben.
Ich habe es einmal gewagt. Ein Beispiel. Ich höre jetzt eine gute Predigt an von Michael Kotsch. Ne? Und Sonntag trage ich sie vor, ohne zu sagen, dass ich selbst durchlebt habe. Einmal gefallen hat sie mir und dann predige sie hier. Und alle sagen, es ist eine gute Predigt gewesen. Ich denke mal, man hat es auch geklaut teilweise. Und wie stehst du dazu, dass man heutzutage so Computerprediger hat? Mhm. Man hat vom Computer alles raus. Man bringt das hier vor. Ich habe schon Predigt gehört, zum Glück nicht aus unserer Gemeinde. Da war eine Predigt, die konnte ich ja, die wusste ich schon auswendig. Mhm. Und dann gehen wir da so, oh, der hat aber gut gepredigt. Ne? Aber es war teilweise vom Internet sehr gut, aber bringt nur Informationen rüber. Und, aber dann hat man einen Namen, den man eigentlich nicht gehört. Wie ist das so, wenn man einen Dienst einen Predigt macht, wie ist das mit so Predigten zu vermitteln?
Ja, also generell würde ich sagen, wenn ihr Predigten im Internet anhört, ist das, und es ist eine gute Predigt und ein guter Prediger, dann ist es empfehlenswert. Aber erstmal, dass es euch weiterbringt und ermutigt. Wenn man das jetzt im Gottesdienst einbringt, da würde ich sogar noch sagen, ist ja in Ordnung. Wenn es wirklich ein guter Inhalt ist, gibt ihn weiter, werden andere ermutigt dadurch. Es kommt ja nicht darauf an, dass man immer genau wörtlich zitiert, das ist jetzt von dem und dem. Letztendlich kommt ja alles von Gott. Und wenn der Prediger das gut ausgearbeitet ist, okay. Aber die Gefahr kann bestehen, dass du dich selbst nicht mehr gründlich mit dem Text auseinandersetzt und dann auch nicht mehr in der Lage bist zu prüfen. Und dich auch, deshalb, ich würde sagen, es kann nicht genügen, einfach eine Predigt anzuhören und sie nachzureden. Sondern es muss ja deine eigene Sache sein, die du auch mit Gott durchdacht und errungen hast. Aber dazu können durchaus die Informationen von anderen dienen. Im Grunde genommen haben das Prediger schon immer so gemacht. Nur war das dann halt nicht die Predigt im Internet, sondern hat dann in einem Kommentar nachgelesen. Und hat was weitergegeben, was darin steht. Hat man sich auch nicht selbst erarbeitet. Oder du hast ein schönes Andachtsbuch gelesen, hast einen interessanten Gedanken, gibst den weiter. Ist genau dasselbe. Also deshalb, dass wir Ideen von anderen aufnehmen, ist nicht verboten und nicht schlimm. Martin Luther hat das sogar mal sehr extrem gesagt, so würde ich das ja nicht sagen. Der hat dann einigen seiner Studenten gesagt, also wenn du nicht gut predigen kannst, dann nimm eine meiner Predigten und lies sie von der Kanzel vor und dann haben die wenigstens was Ordentliches. Also das war ziemlich selbstbewusst, muss ich ja sagen. Aber im Kern kann man ihm recht geben. Also wenn einer merkt, er eiert nur so herum, dann besser, er nimmt eine gute Predigt und du kannst im Internet erbaut werden oder wenn du den selbst hörst oder wenn der das jetzt weitergibt. Nur, das sollte nicht immer so sein. Vielleicht sollte die Person dann erkennen, mein Dienst ist nicht die Predigt. Also wenn ich nicht selbst Sachen erarbeiten kann, wenn ich es nicht selbst verstehe und durchdringen kann, dann sollte ich vielleicht eben nicht predigen. Das wäre dann die Schlussfolgerung. Aber dass man Predigten hört und da auf interessante Ideen kommt, das ist nicht schlecht. Das sollen wir ja sogar tun, auch indem wir, meinetwegen, du sitzt hier in der Predigt und übernimmst Sachen und das sagst du meinetwegen deinem Kollegen. Oder du liest es im Andachtsbuch oder in einem Kommentar und übernimmst Sachen. Also dass wir angeregt werden, das ist in Ordnung, das können wir auch im Internet, nur einfach eins zu eins übernehmen oder zu sagen, ich bin zu faul, mich genau hinzusetzen und deshalb höre ich mir mal gerade eine Predigt an am Samstagabend und jetzt wiederhole ich sie am Sonntagmorgen, das ist ungeistlich. Also das sollte man eher nicht tun, obwohl die Predigt vielleicht gut ist. Aber weil du solltest dahinter stehen, du solltest dir darüber Gedanken machen und wenn du manche Gedanken übernimmst, okay. Aber nicht einfach aufgrund von Faulheit, Bequemlichkeit, nicht mehr selbst in der Bibel forschen, nicht mehr selbst Sachen da herausarbeiten. Denn dadurch wachsen wir nicht im Glauben, so sehr wie das nötig wäre. Ja. Gut, noch andere Stellungnahmen oder Fragen, was ihr gerne wissen wollt?
Ich war gestern ein bisschen früher gegangen, vielleicht wurde diese Frage erläutert. Sie haben gestern 7 Punkte genannt, ne? Und eins davon war die Ältesten einladen und beten lassen.
Genau.
Eine Frage, praktiziert ihr das in der Gemeinde und wenn ja, dann wie?
Ja, wir praktizieren das in der Gemeinde. Auch bei uns in der Gemeinde habe ich das schon selbst in Anspruch genommen. Also als ich zum Beispiel mit Krebs im Krankenhaus war, habe ich ja kurz erzählt, da war eben die Behandlung und also etwas. Und dann habe ich auch die Ältesten der Gemeinde gebeten, kommt bitte und macht genau, was da steht. Wir bekennen Sünde, wie das da steht, wo Gott uns die aufzeigt. Und ihr betet über mich und ihr salbt mich. Und im Grunde genommen ist die Sache ganz einfach. Also genauso, wie sie da steht. Natürlich, das war damals in der Gemeinde noch relativ am Anfang. Wir waren uns nicht so ganz sicher, wie machen wir das denn jetzt korrekt? Wie beten wir korrekt? Welches Öl nehmen wir? Muss das kaltgepresstes Olivenöl aus Israel sein? Oder darf das auch welches vom Aldi sein? Und dann am Ende haben wir gesagt, da steht nichts Genaues, also ist letztendlich egal. Es kommt auch nicht auf die Menge drauf an. Also einen halben Liter hilft nicht mehr als ein kleines bisschen. Also was machst du? Du nimmst eben Öl, welches du hast. Also bitte kein Getriebeöl, ne? Also das natürlich nicht, sondern hier ist ja, also was weiß ich, ja, Rapsöl, Olivenöl, sonst irgendwas, also so etwas. Du nimmst das Öl, weil nicht das Öl heilt, sondern Gott heilt. Es ist mehr ein Zeichen des Glaubens, dass wir das tun. Und dann haben wir es so gemacht, die Ältesten sind gekommen, also zum Beispiel bei mir, wir haben das später auch bei anderen gemacht in der Gemeinde, wenn die Bitte war, denn da steht ja, der Kranke soll rufen. Also nicht, wir bieten das an und jeder, der kommt, wir versprechen auch keinem, dass er absolut gleich gesund wird. Da steht, es wird besser mit dem Werten. Besser kann aber ganz verschieden sein. Es kann sein, Gott gibt dir Kraft in der Krankheit, Gott gibt dir neue Zuversicht, aber es kann auch heißen, Gott heilt. Aber Gott hört darauf, so sagen wir. Ja, und dann haben die etwas Öl mitgebracht und dann sind sie ums Bett herum gestanden und wir haben erst miteinander gesprochen und wir haben gebetet und eben Sünde, da wo welche da war, benannt. Ja, und dann haben sie mir eben Öl auf den Kopf gegossen und die Hände aufgelegt und gebetet. Das war's. Und genauso, glaube ich, ist das da auch gemeint, denn das ist ja das mit dem Salben, genauso lief Salben. Nicht? Also gesalbt wurden ja im Alten Testament Könige, Priester, Propheten, sonst irgendwie etwas und genauso ist das hier mit, so würde ich es verstehen. Aber es ist jetzt nicht entscheidend, welche Worte man wählt dafür. Es ist nicht entscheidend, welches Öl man macht oder wie lange man betet oder so, sondern es ist ein Ausdruck des Vertrauens. Des Vertrauens, Gott sagt, wir sollen es tun, also tun wir es. Und normalerweise sollte es vorher ein Gespräch der Ältesten geben mit dem Betreffenden, damit eben auch deutlich wird, zum Beispiel ist da Sünde, die bekannt werden muss, sind da vielleicht falsche Vorstellungen, die bei der Person da sind, also solche Dinge, die sollten vorher stattfinden, damit das jetzt in die richtigen Bahnen verläuft, so wie das da im Jakobusbrief auch beschrieben steht. Also so machen wir das und so würde ich es durchaus auch empfehlen. Ja, das ist kein Wundermittel. Aber es ist eine der Dinge, die wir in der Bibel, wo wir dazu aufgefordert werden. Ja, sind da noch Anmerkungen
zurück zum
oder Fragen?
Internet vielleicht ja. Wieder eine Frage für mich. Also man sagt ja, Internet vergisst nie. Ja, also ja. Inwiefern begeben wir uns in die Gefahr, wenn wir mit unserer Kreditkarte einkaufen oder was weiß ich, unsere Gemeindeglieder auf irgendeinem Server pflegen. Ja, ja. Also da steht eine Liste oder ja, also wie gefährlich ist das? Ist das schlimm? Wie schätzt du das ein?
Ja. Ja. Also das ist jetzt auch wieder eine ganz umfassende Frage. Also ja, das stimmt. Alles, was wir im Internet machen, wird gespeichert, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Selbst wenn du das dann löscht, ist es noch irgendwo auf irgendwelchen Computern drauf und man kann das hinterher nachsehen. Was uns umso mehr herausfordert, wie gehen wir mit dem Internet um? Es schauen immer eine ganze Menge Leute uns über die Schulter und zu. Man sagte das ja schon vor Jahren, ganz besonders an junge Leute, besonders ungläubige junge Leute, die haben dann manchmal auf ihrer Facebook-Seite gepostet, zum Beispiel, wo sie am Wochenende betrunken waren und dann da am Boden lagen und vollkommen verwirrt. Und dann hat man gesagt, ja, hey, bist du darüber im Klaren, dass jeder Personalchef erstmal da nachschaut und wenn du da so rumliegst, dann wird er sagen, nee, den können wir nicht gebrauchen. Ist ja klar. Du bist heute, jede größere Firma, die wird erstmal googeln, also das heißt nachschauen, wo bist du im Internet präsent und solche Sachen, die fallen ganz schnell auf. Also wir müssen uns klar sein, was wir präsentieren im Internet ist allgemein zugänglich und selbst wenn du deine Facebook-Seite löscht, dann ist das durch die verschiedenen Verknüpfungen immer noch da. Also du kommst da nicht mehr heraus. Also ich würde mal sagen, es ist nicht ewig. Ewig ist nur Gott, nicht? Aber schon ziemlich lange. Und das genügt manchmal, also für die nächsten 100 Jahre vielleicht. Und dann interessiert es dich nicht mehr danach wahrscheinlich und andere vielleicht auch nicht mehr. Aber also da sollten wir uns ganz klar sein, wie präsentieren wir uns und was machen wir da. Also wie wir auftreten von dem, was wir selbst schreiben, was wir vielleicht selbst weitergeben und so weiter. Also da würde ich ja. Wie ist das mit den Daten, die wir haben? Ja, Daten, die im Internet sind, können durch andere gelesen werden und sind deshalb per se unsicher. Aber Daten sind generell unsicher. Hast du deine Daten zu Hause unter deinem Bett? Ja, dann könnte ein Einbrecher kommen und sie stehlen, sind sie weg. Und genau solche Einbrecher gibt es im Internet auch. Also das ist halt in der Welt. Wir leben in einer unsicheren Welt. Nichts ist sicher auf der Welt. Auch die Daten nicht. Aber manchmal sind die Daten im Internet sogar sicherer als bei dir zu Hause unterm Bett. Und zwar dann, wenn du versuchst, die ordentlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, die es heute gibt. Das heißt zum Beispiel, du suchst dir einen Betreiber deiner Internetseite, der einigermaßen seriös ist. Wenn er seriös ist, dann legt er nämlich Wert darauf, dass das gut abgespeichert und geschützt ist, weil der will ja Kunden gewinnen. Und wenn öffentlich wird, dass er schlecht mit umgeht, dann hat er keine Kunden mehr und geht pleite. Wenn das irgendeine ominöse Seite ist, die nur durch Werbung Geld verdient, dann eher sei vorsichtig. Also es kommt darauf an, mit welchen Seiten arbeitest du. Wo hinterlässt du deine Daten? Die zweite Sache ist, und das spielt heute eine große Rolle, wie verschlüsselst du deine Daten? Also es gibt Programme, die deine Daten verschlüsseln, sodass ein normaler Mensch sie nicht lesen kann. Ein Verbrecher, der ganz gewieft ist, natürlich schon. Irgendwie. Es gibt dann immer noch die bessere Verschlüsselung. Das ist so ein ewiger Wettrennen, wie man das so in den Sagen, also sagt vom Igel und dem Hasen. Kennt ihr vielleicht die Geschichte? Der Igel, ich bin schon da, oder der Hase und so hin und her. Und genauso ähnlich ist das. Die Verbrecher werden immer besser und die Leute, die Verschlüsselungssysteme werden immer besser. Deshalb sollte man alle paar Jahre dann neu wieder drüber nachdenken. Und zum Beispiel das, was heute große E-Mail-Versender anbieten, dass du schon automatisch deine Sachen verschlüsselst. Aber trotzdem sollte man ehrlich sein und trotzdem sollte man sich genau überlegen, was man schreibt. Aber ja, das ist irgendwie lesbar und das wird immer mehr so sein. Und manche haben dann auch Angst und sagen, ja, wenn mal eine Verfolgung kommt und wir sind dann im Internet, dann merkt man das ja. Und dann würde ich sagen, ja genau. Und dann freu dich doch darüber. Denn dann wirst du relativ schnell verfolgt und getötet und bist gleich im Himmel. Statt dass du dich noch lange versteckst und sagst, hoffentlich erwischt mich keiner. Ja, willst du da enden als Heuchler, als einer, der sich versteckt? Oder willst du zu Jesus stehen? Das ist doch ganz deutlich. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Also deshalb würde ich sagen, ja, dann steh zu Jesus. Das ist ja nichts Böses. Und wenn die Leute erkennen, dass du zu Jesus stehst dann, und dich deshalb verfolgen, ja, dann kannst du auf Gott vertrauen. Also ich meine, das ist ja nicht angenehm, aber was ist die Alternative? Wir schweigen jetzt über Jesus und wenn der Antichrist kommt, schweigen wir noch mehr, in der Hoffnung, dass er uns nicht erwischt. Das ist ja auch keine Alternative für den Christen. Deshalb würde ich sagen, wenn es für das Gute ist, dann tretet für das Gute ein. Und natürlich werden das auch unsere Feinde lesen, vollkommen klar. Sie sollen es ja auch lesen. Lest mal die Apostelgeschichte durch. Paulus ist aufgetreten, hat irgendwo gepredigt. Und was war? Ein paar haben sich bekehrt und die anderen haben sich zusammengerottet und wollen ihn umbringen. So lief das immer. Bei Jesus übrigens auch. Also die Alternative ist entweder nur, du bist so still und ruhig, dass keiner merkt, dass du Christ bist. Also die wissen dann vielleicht, du gehst mal zur Kirche, aber das sagt ihnen ja gar nichts. Oder du stehst deutlich für Jesus ein und dann wird es dir eingeben, die sind begeistert davon und die anderen halten dich für einen ganz blöden Kerl. Aber anders geht es nicht, einen anderen Weg gibt es nicht und gab es noch nie. Also wenn du von allen anerkannt werden willst, dann darfst du nicht Christ sein. Und deshalb auch im Internet deutlich dafür stehen, Sachen verschlüsseln, überlegen, wo man sie hinlagert. Aber dann kann das sogar hilfreich sein und gut sein, wenn man diese Sicherheitsmaßnahmen betrachtet und dann ist es relativ sicher. Also wie gesagt, absolute Sicherheit ist weder zu Hause im Schreibtisch noch sonst was. Da brennt dein Schreibtisch ab, zack, alle Daten sind weg. Da bricht jemand ein, zack, alle Daten sind weg. Oder sonst irgendwas. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Absolute Sicherheit gibt es nur bei Gott.
Ja, das passt zwar heute nicht zum Thema, aber zur Themenreihe. Und zwar ging es am Montag um Geistesgaben. Und da hast du im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, ein ganzes, ganzes Kapitel gelesen. Und es geht um Prophetie, Zungenreden. Und später, Kapitel 13, 14, ganz am Ende, das sind zwei schwierige Verse, also meiner Sicht. Da spricht Paulus von der Rolle der Frau in der Gemeinde. Und zwar sagt er, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, ja? Nicht reden soll, nicht schweigen. Jetzt sind sich Ausleger nicht einig. Ist es ein absolutes Schweigen gemeint? Oder darf die Frau, meine Frage ist, darf die Frau laut beten im Gottesdienst oder was darf sie nicht tun und warum nicht? Mhm.
Wie bei vielen Fragen ist das auch eine ausführliche und lange Sache, in der es natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, weil wir eben nicht nur diese einzelnen Bibelverse in der Bibel haben, sondern wir müssen andere Bibelverse damit vergleichen. Also beispielsweise Verse, die über das Verhältnis von Mann und Frau sprechen, über Gottesdienst sprechen. Und das sind einige, sowohl im Alten Testament, auch als im Neuen Testament. Weil das Verhältnis zwischen Mann und Frau wird ja nicht im Neuen Testament erst erfunden, sondern das wird zum Teil schon geregelt im Schöpfungsbericht. Und dann später im Volk Israel oder im Gottesdienst in dem Tempel. Und dann natürlich in der Gemeinde. Also das heißt, wir müssen all diese Sachen mit Berücksichtigung einfließen lassen. Und wenn wir jetzt mal nur die neutestamentlichen Aussagen nehmen, die Paulus hat über die Rolle der Frau, das Sprechen der Frau im Gottesdienst oder in der Gemeinde, dann meine ich, zeichnet sich ein relativ deutliches Bild ab. Gott hat die Frau genauso mit dem Heiligen Geist begabt wie der Mann. Eine Frau soll auch etwas beitragen zum Gottesdienst, wie jeder Christ das beitragen soll. Und das können auch Wortbeiträge sein. Aber, und das ist das, was Paulus immer wieder aufgreift, eine Frau soll sich in der Gemeinde nicht über ihren Mann stellen. Das ist die Grundordnung. Die Grundordnung ist, die Frau soll sich unter ihren Mann unterordnen. Das haben wir im Epheserbrief zum Beispiel, ganz eindeutig. Und im Alten Testament auch. Und wenn die Frau jetzt auftritt in der Gemeinde als Gemeindeleiterin, als Älteste oder auch als Predigerin lehrt, dann stellt sie sich damit über ihren Mann. Das soll sie nicht. Hingegen, wenn eine Frau betet, dann spricht sie zu Gott. Es sei denn, es ist ein Gebet, was gar kein Gebet ist. Also manche verpacken ihre Lehre im Gebet. Also Gott, du weißt ja, das, was der Prediger sagt, alles falsch ist und jetzt triloge ich es gerade. Dann ist das natürlich eine Predigt und kein Gebet. Dann wird nur die äußere Rahmen benutzt. Das sollte man nicht machen. Das sollte aber ein Mann auch nicht machen. Weil man sollte sich bewusst sein, wenn ich bete, spreche ich nicht zur Gemeinde, sondern ich spreche zu Gott. Und wenn dort steht, eine Frau soll nicht reden, dann können wir ja zum Beispiel Ergänzungen nehmen, wie im 1. Timotheusbrief. Und dann steht, ich erlaube nicht der Frau zu lehren und über den Mann Herr zu sein. Ich glaube, hier wird das ganz genau erklärt. Oder auch die interessante Stelle im 1. Korinther 11, wo dann ja steht, dass die Frau, die in der Gemeinde, ich würde auch sagen im Gottesdienst, betet und weissagt, soll eine Kopfbedeckung tragen. Aus meiner Sicht zeigt das ganz genau, ja, die Frau kann das tun, aber wenn, dann soll sie zeigen, dass sie sich unter ihrem Mann unterordnet und deshalb soll sie diese Kopfbedeckung tragen. Jetzt fragen natürlich einige, damit ist nicht das Gebet in der Gemeinde gemeint, halte ich für schwierig, weil in dem ganzen Kontext geht es um Gemeindeveranstaltungen. Also da geht es beispielsweise ums Abendmahl. Das Abendmahl machen wir normalerweise auch nicht zu Hause, sondern in der Gemeinde. Das ist ja auch 1. Korinther 11. Danach geht es im 1. Korinther 12 über die Geistesgaben. Und da steht, die Geistesgaben sind für die Gemeinde, nicht fürs Privatleben. In Kapitel 13 und 14 ebenfalls. Also das heißt, ich habe hier den Eindruck, diese ganzen Kapitel regeln das Leben des Christen nicht im Privaten, sondern in der Gemeinde. Und insofern verstehe ich auch diese Aussage mit der Kopfbedeckung als eine Ordnung für die Gemeinde. Also die Frau, die betet oder weissagt, was sie dann in dem Fall tun kann, die soll dann ihr Kopf bedecken, um zu zeigen, ich überhebe mich damit nicht über meinen Mann. Also ich will nicht über ihn herrschen, wie das Paulus ja im 1. Timotheusbrief auch ganz deutlich sagt. Und so scheint mir das die einheitlichste Lösung, die die verschiedenen Aussagen miteinander verbinden kann, ohne dass wir jetzt nur diese eine Vers haben mit dem Schweigen. Weil Schweigen kann in der Bibel ein absolutes Schweigen meinen oder ein partielles Schweigen. Ich kenne allerdings keine Gemeinde und keinen Christen, die wirklich konsequent hier von einem absoluten Schweigen reden. Sondern es geht dann immer nur darum, Schweigen in bestimmter Hinsicht. Das sagen alle. Das ist nur die Frage, ja, in welcher Hinsicht denn? Was ist da plausibel? Denn wenn da steht, absolut nicht, ja, dann würde ich sagen, darf eine Frau auch nicht guten Tag sagen. Wenn es steht, absolut schweigen, guten Tag sagen ist reden. Singen ist reden. Kindergeschichte erzählen ist reden. Also das, und jetzt will ich ja nicht nur sagen, deshalb. Einfach weil Paulus sagt direkt im 1. Korinther 11, die Frau kann beten und weissagen mit Kopfbedeckung. Und deshalb meine ich, würde er nicht ein paar Kapitel später plötzlich sagen, sie darf plötzlich doch nicht reden. Das wäre für mich dann im selben Brief ein Widerspruch, den ich da, der glaube ich nicht drin sein muss. Und da die Absicht ist ja nicht, eine Frau soll generell still sein, sondern die Absicht ist ja, sie soll die Gemeinde nicht stören, sie soll sich nicht über ihren Mann erheben, sie soll sich ihrem Mann unterordnen. Das ist ja der Grundgedanke, der schon vom Alten Testament da drin kommt und der wird hier ja nicht gefährdet, wenn die Frau mit einem äußeren Zeichen deutlich macht, ja, zwar rede ich hier, aber trotzdem erkenne ich an, dass ich mich unter meinen Mann unterordne. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine versuchte kurze Antwort auf eine ziemlich komplexe Frage, weil es da ja viele Aussagen im Neuen Testament gibt, die jetzt die Rolle von Mann und Frau in der Bibel beschreiben. Gut, dann gibt es noch eine Anmerkung oder eine Frage oder eine Ergänzung?
Ja, der Michael hat heute auch vor, nach Hause zu fahren, deswegen, und das auch ziemlich bald. Und das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man ihn nach dem Gottesdienst noch ewig lange bemühen kann mit den Fragen. Deswegen sage ich mal noch eine oder zwei letzte Fragen und dann geht es so ziemlich zeitnah nach Hause. So, wenn wir dann keine Fragen haben, also doch noch, die letzte.
Das ist jetzt auf den gestrigen Abend bezogen. Was hältst du von Organspende? Organe annehmen, aber auch spenden?
Jupp. Also ihr habt ja immer wieder ganz interessante Fragen. Und bei all den Fragen würde ich sagen, oh, da müssten wir jetzt einen ganzen Abend uns Zeit nehmen dafür, um darüber zu reden. Weil manchmal gebe ich ungern so ganz kurz Antwort, weil da müsste man sagen, ja, aber jetzt müsste man das und das und das und das noch besprechen. Also generell ist Organtransplantation, die dahinter steht, eine geniale Sache, weil es vielen Menschen das Leben ermöglicht, die sonst nach menschlichem Ermessen sterben müssten. Also Gott kann ja immer eingreifen, ist ja vollkommen klar. Ich halte Organtransplantation für prinzipiell auch nicht verboten, weil sie keine direkte Aussage von Gott berührt. Das gilt aber insbesondere für die Lebensspenden. Also das heißt, wenn ein lebender Mensch sich entscheidet, ich spende ein Organ, zum Beispiel meine Niere, oder ich spende einen Teil meines Knochenmarks, oder ich spende mein Blut oder Haut oder sonst irgendwie etwas, weil der Mensch kann ja entscheiden über seinen Körper und er kann einem anderen damit helfen. Und der Mensch wird meistens nicht nachhaltig geschädigt. Knochenmarktransplantation ist zwar schmerzhaft, aber normalerweise, wenn alles richtig verläuft, gibt es keinen dauerhaften Schaden. Beim Blutspenden noch viel weniger. Da ist normalerweise das ganz leicht. Also von daher, das halte ich für möglich. Bei der Organtransplantation der Organe, die aber nur dem toten Menschen entnommen werden können, das halte ich für problematisch. Und hier müssen wir natürlich sehen, muss jeder selbst eine Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen. Das ist keine ganz so einfache Sache, weil das ja häufig eine Entscheidung über Leben und Tod ist. Und zwar nicht nur von dem, der die Organe gibt, sondern auch von dem, der sie bekommt. Da gibt es Menschen, die eben ohne die Organe, die sie bekommen, sterben. Also wir hatten zum Beispiel in Paderborn in der Gemeinde, also nicht in meiner Gemeinde, aber in einer anderen Gemeinde war ein Fall, da hat ein junger Mann Leberversagen gehabt. Und dann hat man dringend nach einer Leber gesucht und der ist hinterher gestorben. Weil ohne Leber kannst du auf Dauer nicht leben. Genauso mit dem Herzen und mit einigen anderen Organen ebenso. Also das heißt, für den, der sie empfängt, ist das ja nicht eine Kleinigkeit. Also sonst können wir uns unterhalten, sollen wir lügen oder nicht. Dann kommen wir einfach auf eine Antwort und das hat ja meistens auch keine riesige Auswirkung. Also ich meine, vor Gott natürlich schon, weil es Sünde ist, aber wir sterben nicht gleich, egal ob wir lügen oder nicht lügen. Hier bei dieser Sache müssen wir uns deutlich vor Augen führen, das ist eine Sache, je nachdem wie wir entscheiden, als Krankenpersonal oder als Empfänger oder als Spender, hat das immense Auswirkungen. Es kann sein, dass man damit entscheidet, dann sterbe ich lieber, als ein Organ nehmen oder ein Organ geben. Also das will ich jetzt sagen, nehmt es nicht zu leicht, macht euch genau Gedanken. Es gibt jetzt auch noch medizinische Komplikationen, die damit zu tun haben. Keiner sollte denken, man nimmt einfach ein Organ, pflanzt es dem anderen ein, dann ist alles in Ordnung. Nein, das hat schwierige medizinische Nebenwirkungen, das hat psychologische Nebenwirkungen und so weiter. Das Hauptproblem aus ethischer Sicht besteht aus meiner Beurteilung darin, ob der Mensch, dem man die Organe entnimmt, tot ist oder nicht. Und das ist eine wichtig, wirklich schwierige Frage, die auch von Ärzten, auch ungläubigen Ärzten, sehr unterschiedlich beantwortet wird. In Deutschland wie in manchen anderen Ländern gilt das Hirntodkriterium. Das heißt, wenn das Gehirn irreversibel geschädigt ist, also nie wieder zurückkommen kann nach menschlichem Ermessen, um zu funktionieren, dann wird der Mensch als tot erklärt. Das ist aber nicht in allen Ländern der Welt so. Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ich glaube zum Beispiel Japan hat nach wie vor das Herz-Kreislauf-Kriterium, was früher in Deutschland auch galt. Also wenn dauerhafter Herz-Kreislauf-Stillstand ist, nicht kurzzeitig, sondern dauerhafter, dann wird der Mensch als tot erklärt. In Deutschland macht man das nicht, wie in vielen anderen Ländern auch, weil wenn man das als Grundlage nimmt, kann man die Organe nicht mehr transplantieren. Denn die Herausforderung des Arztes besteht darin, der muss den Menschen als tot erklären und trotzdem müssen die Organe noch lebendig sein. Und genau das macht man. Das ist eine richtig, also ethisch, sehr inkonsequente, schwierige Angelegenheit. Denn wenn du als Angehöriger den hirntoten Menschen siehst, dann würdest du sagen, der lebt. Denn der atmet, der kann sogar noch Verdauung haben. Es gibt Beispiele, wo hirntote Menschen schwanger waren. Und da ist die Frage, ja, wie kannst du den als tot erklären? Dessen Nägel wachsen, dessen Haare wachsen und so weiter. Manchmal zuckt er sogar. Dann sagen Ärzte, naja, das sind jetzt die vegetativen Nervensysteme. Aber immerhin, als Angehöriger bist du da, dann sagt man dir, der ist tot. Und du hältst seine Hand, die ist warm, du siehst ihn atmen, denkst dir, der ist tot. Und das ist nicht nur emotional, sondern auch sachlich ja äußerst problematisch. Denn da ist die Frage, ja, woran messen wir denn Tod oder Leben? Lediglich an der Funktionsfähigkeit des Gehirns oder ist da nicht mehr oder etwas anderes? Jetzt könnten wir als Christen natürlich sagen, ja, an der Seele. Aber die Seele kannst du medizinisch eben nicht feststellen. Du weißt nicht, ob die Seele noch da ist oder nicht. Also darüber können wir keine Aussage machen. Aber wir wissen zumindest bei einem Hirntoten, der Großteil des Körpers funktioniert noch. Und jetzt sagen natürlich manche, ja, gut, aber wenn wir die Apparate abstellen, dann würde der ja sterben. Und das ist genau richtig. Aber inwiefern ist das dann logisch, dass eine Leiche sterben kann? Also dann ist die Leiche doch tot. Wo ist dann der Unterschied, ob du den Apparat anhast oder nicht? Und da merkt man doch, natürlich ist ein Unterschied. Denn die Leiche stirbt, wenn du abstellst. Aber wie geht das? Und da merken wir, da sind ganz große Spannungen, logische Spannungen, ethische Spannungen. Und darüber muss man zumindest nachdenken und sich bewusst werden. Wenn du zum Schluss kommst, dass der Hirntote nicht wirklich tot ist, sondern ein Mensch ist im Sterbeprozess kurz vor dem Tod, dann eigentlich dürftest du damit nicht einverstanden sein. Denn dann ist in dem Moment, wo du die Organe entnimmst, tötest du den Menschen. Und das ist natürlich illegitim. Wenn du das überzeugend findest, dass ein Mensch, dessen Gehirn gestorben ist oder tot ist, wirklich ganz tot ist, dann nimmst du nur die Organe einer Leiche. Das ist zwar auch nicht ganz unproblematisch, aber zumindest wäre es keine Tötung eines Menschen. Und hier daran liegt das. Also das heißt, je nachdem, wie man das einordnet und beurteilt, ob man das dann als legitim oder nicht legitim ansieht. Aber hier würde ich nicht jetzt auftreten und sagen, wenn du anders denkst oder entscheidest, bist du kein richtiger Christ oder ist irgendwas ganz Böses oder sonst etwas, sondern das ist eine persönliche Entscheidung, die man treffen muss. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss darüber beten, man hört sich verschiedene Argumente an. Was leider nur ist, wenn du die Internetseiten der Organspendeausweis oder der Krankenkassen siehst, dann wird über das Problematische nie geredet. Da steht nur, das ist toll und es ist ein Zeichen deiner Nächstenliebe und du kannst anderen helfen und so. Und das stimmt auch alles. Aber man musste genauso auch die andere Seite hören und sich damit auseinandersetzen, um dann ein Urteil für sich fällen zu können und eine Entscheidung zu fällen. Und diese Entscheidung, wie gesagt, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sie ja Auswirkungen hat. Sie hat Auswirkungen für dich selbst, für deine Familie, deine Angehörigen. Möglicherweise entscheidest du damit, letztendlich ist natürlich Gott, aber dein Teil der Entscheidung, entscheidest du, ich sterbe lieber, als dass ich es mache. Weil für manche Erkrankungen gibt es keine Alternative, außer die Organtransplantation. Und da ist das natürlich dann schwierig. Also deshalb, ich möchte auch nicht jedem die Entscheidung abnehmen, aber zumindest hier zu bedenken geben, die Sache ist nicht ganz einfach und es hängt sehr stark daran, ob du den Organspender als lebend oder als tot betrachtest. Ja. Gut, jetzt waren einige richtig schwerwiegende Themen. Nicht? Also ich hoffe, ihr könnt heute Nacht noch gut schlafen, wenn ihr das alles durch den Kopf geht und ihr da eine Antwort sucht. Dann machen wir hier an dieser Stelle Schluss für heute. Und es freut mich, hat mich gefreut, hier jetzt bei euch gewesen zu sein. Da wünsche ich euch Gottes Segen, auch für euch als Gemeinde, dass Gott euch weiter hier gebraucht in Michelstadt, ein gutes Zeugnis zu sein, den Menschen. Und bleibt am Glauben, gebt ihn nicht auf, auch wenn die Welt sich verändert und euch da beeinflussen will. Und so Gott will und wir leben, werden wir uns dann irgendwann einmal wiedersehen.